Wir reden heute über Datenschutz und digitale Selbstverteidigung in etwa 5 Phasen, einem kleinen Einstieg, wie wir uns präventiv schützen, vielleicht bei Demos und Aktionen, gerade im politischen Kontext darauf achten und auch sollte Aktivismus Repression erfahren, wie man damit gut umgeht. Ja, und am Ende gibt es hier noch eine kleine Fragerunde. Das ist der Verlauf für heute. Also ganz häufig ist man ja bei Datenschutz immer bei Vertraulichkeit. Das, was irgendwie alle intuitiv kennen. Es gibt aber auch noch 2 andere Kategorien. Und dabei ist generell gut zu wissen, ne? Integrität. Das bedeutet, das ist der Schutz der Echtheit und der Genauigkeit von Daten. Also ich schicke irgendwem eine E-Mail oder ein Dokument und kann sicher gehen, ja, daran wurde nicht dran irgendwie rumgespielt. Das ist noch so, wie ich das geschickt habe. Das lässt sich überprüfen. Ja. Und eine Verfügbarkeit ist auch ganz klar, dass alle User zum richtigen Zeitpunkt Zugang zu den Informationen haben. Vertraulichkeit, ne, ist halt eben das, dass auch nur die Leute Zugang zu den Informationen haben, die es auch haben soll. Und ganz wichtig dabei ist, wir konzentrieren uns hier ganz viel auf Vertraulichkeit. Im Gegensatz zu den anderen beiden Sachen können wir diese Vertraulichkeit vermeiden, aber nicht erkennen, wenn diese verletzt wurde. Das heißt, wenn eure Daten geklaut werden, egal ob von, sagen wir mal, Facebook oder irgendwer euren Laptop sich da alle Daten runterzieht, das könnt ihr nicht bemerken. Das bemerkt ihr erst, wenn es zu spät ist und die irgendwo rumfliegen und ihr merkt, oh Scheiße, hier fliegen meine Daten im Internet rum. Deswegen ist alles, was wir eigentlich hier tun, Selbstverteidigung und Prävention, wie wir aber auch an Daten rankommen, also den zum anderen Griff übergehen, das gibt es auch nochmal ganz am Ende. Da gab es nämlich einige Neuerungen auch in Sachsen, die uns das ermöglichen als politisch Aktive. Genau, grundsätzlich, politisch Aktive ist schon mal ein gutes Stichwort. Wir hatten es auch hier schon in der Vorstellungsrunde. Es gibt etwa 3 Kategorien, die ich hier in dem Vortrag mit berücksichtigt habe. Zum einen Privatpersonen, das kam ja jetzt hier schon viel, ne, was nutze ich für Messenger und was gibt es vielleicht für Tools zu einer Verschlüsselung. Bei Privatpersonen vielleicht so ganz generell, ist es sinnvoll, sich Gedanken über Datenschutz zu machen und wem gebe ich meine Daten, weil falsche Daten in Algorithmen zu falschen Ergebnissen führen können und das dann auch einfach zu realen Problemen führt. Das sehen wir in den USA zum Beispiel teilweise mit Predictive Policing-Programmen wie Palantir Gotham. Das heißt tatsächlich so, es ist ein sehr, sehr großes Machine Learning Tool oder wie man es auch im Volksmund nennt, KI. Und das geht so weit, dass aber auch Datenlecks Wahlen beeinflussen können oder Big Data, wie das auch gerne genannt wird. Das sahen wir bei der Trump-Wahl, 2016 war das, glaube ich, mit dem Cambridge Analytica-Skandal. Das ist für Privatpersonen ganz interessant. Für politisch Aktive ist es eigentlich relativ klar, wir haben irgendwie Nazis, da wollen wir nicht, dass die an unsere vertraulichen Informationen rankommen. Wir wollen auch nicht irgendwie Repressionen oder Überwachung vom Staat erfahren. Das ist leider zunehmend was auch politischen Gruppen, die sich für Demokratie und BürgerInnenrechte einsetzen, der Fall, die letzte Generation, weil es ja leider immer noch heißt, Repression first, Rechtmäßigkeit second in diesem Staat. Und das ist gerade im politischen Kontext sehr schade. Ja, und dann haben wir noch JournalistInnen, die über sowas berichten wollen und dann natürlich auch auf Quellenschutz achten müssen, ihre Geräte am besten verschlüsseln und so auch ein bisschen gut unterwegs sind. Vielleicht auch nochmal für alle, die da draußen sind, es gibt häufige Gründe zu sagen, ja, ich will meine Daten nicht schützen, weil das, warum haben die denn überhaupt ein Interesse daran, die Unternehmen oder die Behörden? Warum sollten die sich für mich interessieren? Das höre ich häufig. Oder auch ganz simpel ist, das ist mir zu teuer, Google ist kostenlos und da ist ja alles drin und ist alles einfach. Oder gleichzeitig ne, dieses, ja, das ist alles sehr aufwendig, das schreckt auch immer ab. Und häufig auch ein einfacher Gedanke mit, ich habe nichts zu verbergen. Und da möchte ich ganz kurz drauf eingehen, weil dieses, ich habe nichts zu verbergen, ist ein häufig verbreiteter Irrtum. Ich denke, jetzt hier in dem Raum werde ich Preaching to the Converted da zu den Leuten reden, die das schon ein bisschen nicht so sehen, aber vielleicht auch gerade noch mal im Internet. Gibt es da ein paar gute Argumente, trotzdem auf Datenschutz zu achten? Denn Geheimnisse formen unsere Identität. Wenn wir alle mal darüber nachdenken, haben wir alle bestimmt irgendwas, was wir tun oder was uns ausmacht, was gesellschaftlich nicht immer überall akzeptiert ist. Das trifft besonders marginalisierte Gruppen. Und das ist dann auch ein knüpft daran an, dass es ja das eine die Gesellschaft ist und das andere der Staat. Regierungswechsel sind möglich, man sollte nicht geschichtsvergessen sein. Es kann auch ganz schnell passieren, dass was heute gesellschaftlich irgendwie akzeptiert ist, morgen Schwierigkeiten bringt und das auch sogar von staatlicher Seite. Auch darum macht es Sinn, sich um Datenschutz zu kümmern. Und auch da ist es ganz wichtig, den Datenzusammenhang zwischen Freiheit, Geheimnissen und Machtverhältnissen zu verstehen. Immer wenn wir über Daten reden und Datenschutz, reden wir eigentlich über Machtverhältnisse. Also wer hat Daten über mich? Das bedeutet auch, dass Personen Macht über mich haben. Und eine Person, die alles oder fast alles über uns weiß, kann uns natürlich ganz einfach manipulieren, Wahlen manipulieren, durch Microtargeting zum Beispiel, oder auch einfach erpressen. Ja, so einfach ist es. Wenn ich meinen Laptop nicht verschlüssle und der in die falschen Hände gerät, kann es ganz schlimm laufen. Jetzt bin ich schon auf Demokratie eingegangen, ich möchte es nochmal tun. Freie Meinungsbildung ist was immer hochgehalten wird, wofür wir auch eine Bundeszentrale haben für politische Bildung. Eben weil das eine Grundvoraussetzung für Wahlen ist. Und das geht nur mit Vertraulichkeit, weil das ist auch einer der Gründe, warum wir Wahlkabinen haben. Wenn keine Vertraulichkeit da ist, dann wird es auch schwierig mit freien Wahlen. Ja, und ganz privat machen wir alle auf die Klotür meistens zu und wollen fremden Leuten vielleicht doch nicht unser Handy so entsperrt überlassen. Ich glaube, das sind so dann die letzten ganz persönlichen Gedanken. Und was es leider auch gibt, sind Hausdurchsuchungen ohne Grund. Also gerade im politischen Kontext muss man sich leider klar sein, dass wenn man dann doch mal auf der falschen Liste landet oder was völlig Legales gemacht hat, dann Reaktionen folgen können, die nicht von Rechtsstaatlichkeit gedeckt sind, die sich aber vermeiden lassen, wenn man ein bisschen auf Datenschutz achtet. Vielleicht auch nochmal zu dem Punkt, warum sollten sich Behörden und Unternehmen für uns interessieren? Tun sie nicht. Also ich würde behaupten, das tun sie in den meisten Fällen nicht. Wenn es der Staat tut, gut, dann ist ein Interesse da. Aber alle bekommen unsere Daten frei Haus, gerade die Unternehmen, die bekommen die einfach und werten die einfach aus. Das Problem für uns ist nicht, dass wir, dass nicht andere uns vertrauen sollen. Nein, ich glaube, ich vertraue den anderen Leuten nicht, was sie mit meinen Daten anstellen, weil diese Daten werden interpretiert, die werden analysiert und wenn dabei Fehler entstehen, dann können die großen Schaden anrichten. So viel erstmal dazu, vielleicht auch nochmal zu dem Aufwendigkeitsding. Alles, was ich hier vorschlage, ist eine große, auch eine Sammlung an Tools. Es gibt ein Handout am Ende, was ihr euch alle mitnehmen könnt, was sogar ausdruckbar ist für die Leute, die das gerne haben. Alles mit klickbaren Links, auch die gesamte PowerPoint gibt es nochmal auf meiner Webseite. Und ich kann versichern, das ist alles erstmal eine lange Liste, klar, aber alle Tools bieten Umzugs- und Importmöglichkeiten an. Das heißt, wenn man das will, dann kann man das auch recht einfach machen. Klar, es braucht ein bisschen Zeit. Aber wirklich nicht so viel, wie es sich erstmal anfühlt. Das vielleicht als Einstieg. Da auch nochmal kurz drüber gewatscht. Hier auf dem Bild ist zu sehen, eine Person, die hält das Schild Data Security nach oben. Da steht ganz, ganz viele Monitore. Und da gibt es einen Sprecher, die sind in einem Kampfring. Er sagt, in this corner we have Firewalls, Encryption, Antivirus Software etc. And in this corner we have Dave. Ja, und in der anderen Seite, da steht ein Mensch mit dem Schild Human Error. Und das ist ganz, ganz wichtig im Kopf zu behalten. Wir können uns gegen ganz viel absichern, aber sollten uns auch immer Gedanken darüber machen. Ich finde, es ist, also mein Ansatz hier ist nicht zu sagen, ihr müsst jetzt alles perfekt verschlüsseln und ihr seid jetzt die super krassen Krypto-Nerds, dann wenn ihr rausgeht. Ich glaube, es ist gut, wenn alle einen guten Grundschutz sozusagen mitnehmen und eine gute Awareness dafür, dass sowas wichtig ist. Denn das schwächste Glied in der Gruppe bestimmt am Ende die Sicherheit für diese gesamte Gruppe. Es ist viel sinnvoller, wenn alle in der Gruppe gut, stabil Basics können, anstatt dass es eine Person gibt, die super krass ist, und eine Person, durch die dann die gesamten Informationen der Gruppen nach draußen fallen. Das muss ja nicht sein. Darum Schadensbegrenzung statt perfekte Sicherheit ist hier ein bisschen das Mantra. Noch eine Sache, es gibt etwa drei Sachen, die sich so in den letzten Jahren herausgestellt haben als Sachen, die wir schützen wollen. Zum einen Identitäten, also Namen und damit verbundene Informationen. Wie alt bin ich vielleicht? Steht auch auf dem Perso. Wer bin ich generell? Daten, das sind Dokumente, das sind Chatverläufe, das ist alles, was wir in der Gruppe aufschreiben. Das können auch E-Mails sein, das können aber auch bei Vereinen ganz sensible Daten sein. Zum Beispiel, wenn es sich um Jugendhilfevereine handelt. Auch da haben wir schon Es gab auch schon große Datenlecks. Und Metadaten, also Daten über Daten. Das ist dann zum Beispiel, wenn ich nicht lesen kann, was geschrieben wird, wer schreibt etwas an wen. Oder wenn ich das Foto selber sehe, dann steckt nicht nur das Foto da drin in dieser Datei, sondern auch, wo wurde dieses Bild aufgenommen, welches Gerät hat dieses Bild aufgenommen und auch wann wurde dieses Bild aufgenommen. Dadurch lassen sich wiederum andere Daten rekonstruieren, die so gar nicht darin enthalten waren. Das sollte man also auch mit im Kopf behalten. Und einfach wild alles abzusichern, ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Irgendwann wird da irgendwer einen Fehler machen. Deswegen halte ich viel davon, sich Gedanken darüber zu machen, als Einzelperson oder als Gruppe, was möchte man wirklich schützen? Wo steckt man Zeit und Aufwand rein? Und wo vielleicht nicht? Also ich persönlich habe auch einfach Instagram. Das ist wichtig für freiberufliche Arbeit und auch für Werbung für diese. Aber ich verzichte dann zum Beispiel auf alle anderen Social-Media-Plattformen, die da nicht mit dranhängen. Und schaue auch, dass keine Bilder von mir erkenntlich mit meinem Namen hochgeladen werden, zumindest so weit, wie es geht. So ganz persönlich. Ja, eine Sache noch in dem Startbereich. Es gibt drei Arten von Verschlüsselung, über die jetzt hier ganz viel geredet wird. Es gibt zum einen keine Verschlüsselung. Da können User einfach Daten rumschicken und auch der Dienst, über die Daten ausgetauscht werden, zum Beispiel eine Webseite oder ein E-Mail-Server, der kann alle Daten mitlesen. Und wenn ich eine Transportverschlüsselung habe, das, was wir gerne als, was uns ganz häufig als sichere Verschlüsselung verkauft wird von großen Firmen, der wird dann nur zu denen sehr sicher verschlüsselt, aber die können trotzdem unsere Daten lesen. Das ist das HTTPS, was gerne sichtbar ist. Das geht dann verschlüsselt und sicher zu denen, aber die können halt eben alles mitlesen. Und dann gibt es die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wo wirklich nur die betreffenden Parteien auch die Informationen lesen können. Das wird gerne abgekürzt mit E2EE, das steht für End-to-End-Encryption. Und diese Transportverschlüsselung auch mit TLS, also Transport Layer Encryption. Das ist, glaube ich, alles, womit man schon mal viel umgehen kann. Und jetzt geht es direkt rein in die Prävention. Zuallererst habe ich eine lila Folie machen müssen. Lila Folien sind, da gab es schon mal ein, da ist schon mal was passiert, warum es diese Folie gibt. Und da geht es ganz doll darum, dass wir im Alltag alle ganz viel kritisch nachdenken sollten. Mein Opa zum Beispiel, ich habe dem beigebracht, wie er Spam erkennt. Und danach hatte ich nie wieder Probleme mit dem und seinem Computer, die ich fixen musste. So einfach kann es schon sein, sich zu schauen, okay, kommt diese E-Mail wirklich von da, woher sie vorgibt, zu kommen? Das hilft schon viel. Updates zu machen, hilft auch schon sehr, sehr viel, sichert gegen die meisten Sicherheitslücken ab. Ja, und Geräte auch einfach ordentlich verschlüsseln und dann Passwort davor setzen, ist auch ganz wichtig und auch, ja, erstaunlich einfach. Viele Geräte sind schon standardmäßig verschlüsselt, wie Mobilgeräte zum Beispiel. Wenn ich dann Passwort reinsetze, sind die recht sicher. Und um auch nochmal auf die anderen Datenschutzbegriffe einzugehen, Vertraulichkeit ist ja nicht nur die eine Sache. Backups anlegen ist ganz wichtig, wenn ich auch auf Daten zugreifen möchte, die mir verloren gegangen sind. Zum Beispiel mit meinem Laptop, wenn ich den verliere, dann möchte ich ja trotzdem noch darauf zugreifen können, was da drauf gespeichert war. Und auch Speichermedien vergessen Leute gerne. Die Foto-CDs oder der Film, das kann man nur begrenzt archivieren. Irgendwann haben Medien auch ihre Lebensdauer erreicht. Wenn ihr darauf achtet, nur mit dieser Folie, ist, glaube ich, schon mal ein bisschen viel getan. Da muss man gar nicht groß technisch reingehen, sondern schon mal mit einem kritischen Blick durch den Alltag gehen, hilft. Jetzt haben wir das weiterhin so aufgebaut. Schwarze Folien sind immer Problemfolien. Das heißt, hier schauen wir uns Felder an und danach schauen wir uns an, wie wir die lösen können. Zuerst geht es um Kommunikation. Das ist ganz klassisch, Anrufe, SMS. Da können wir das gibt es schon länger, ist eine SIM-Karte in der Regel, wenn ich die regulär kaufe, direkt meiner Identität zugeordnet. Ich muss einen Ausweis vorzeigen und dann wird die auf mich registriert. Das bedeutet, wenn mit dieser SIM-Karte oder unter dieser Telefonnummer etwas Illegalisiertes getan wird, sich aktivistisch betätigt wird, dann ist das auch immer auf die Person zurückzuführen. Wenn ich also Demos besuche, Großdemonstrationen und dort geschaut wird, naja, welche Handys waren denn hier in diesem Mobilfunknetzbereich drin, wo die Demo langgelaufen ist, dann hänge ich da direkt mit meinem Klarnamen drin. Sowas wurde auch schon gemacht. Gerade 2010, um die großen Dresden-Nazi-Freiproteste, gab es große Funkzellenabfragen und danach große Hausdurchsuchungen. Das lohnt sich auch zu vermeiden. Also ein Handy, reden wir später noch drüber. Auch Chat oder E-Mail können zum Verhängnis werden. Viele Leute verschlüsseln heutzutage E-Mail in aktivistischen Kontexten. Da würde ich hinterfragen, wie sicher das wirklich ist und auch welcher Chat genutzt wird. Das hatten wir hier schon mal in der Runde. Ist eine relevante Überlegung. Du hattest vorhin angesprochen, die VPN. Die VPN ist hiermit auf diesem Bild abgebildet, grundsätzlich, wie das Internet funktioniert. Sieht jetzt erstmal technisch aus, aber ich möchte nur ganz kurz drüber gehen, weil Leute gerne VPN und Tor und Begriffe rumschmeißen und dann denken, sie sind sicher unterwegs. Das ist, wie es typisch ist. Ich habe einen Computer, dann gibt es da so ein Gerät, das Modem, das ist der Router hier, ne? Darüber gehe ich dann zu meinem Internet Service Provider, das ist die Telekom, und dann gehe ich darüber ins Internet. Und jetzt kann das Internet sehen, über welchen Internet Service Provider ich komme und von welchem Modem ich komme und damit auch relativ genau, wer ich bin. Und der Internet Service Provider, wenn der Staat anklopft und sagt, hallo, wir wollen mal wissen, wer auf die und jene Webseite gegangen ist, dann können die natürlich auch die Daten rausgeben. Das ist also gibt es Möglichkeiten, sich dagegen zu schützen. Die erste Möglichkeit ist eine VPN. Die schützt schon mal vor zwei, drei Sachen. Zum einen haben wir hier das Modem. Die VPN, die baut, vielleicht ich zeichne es nochmal kurz ein, die baut eine direkte Verbindung von meinem Computer zu diesem anderen Server auf. Und das ist ganz toll, weil alle dazwischenliegenden Parteien können jetzt nicht mehr sehen, was abgeht. Die sehen nur noch, dass ich ins Internet gehe zu diesem Server, wissen also, dahin geht's, aber sie wissen nicht, auf welche Webseite ich gegangen bin. Und sie können auch dazwischen nicht Daten auslesen. Das schützt also dagegen, wenn ich in einem öffentlichen Netzwerk bin und es nicht verschlüsselt ist. Dafür ist eine VPN sehr gut. Gerade im Ausland, dann können Leute nicht sehen, wenn ich irgendwie am Flughafen bin, welche Webseiten ich jetzt gerade aufrufe und welche, ja, gegebenenfalls, wenn die Webseite nicht verschlüsselt sein sollte, auch nicht, welche Daten ich da eingebe. Gleichzeitig der Internet Service Provider kann dann auch nicht mehr mitschneiden, was abgeht. Da kann also auch nicht mehr angeklopft werden. Und die einzige Schwachstelle ist also dieser VPN-Server. Wenn ich eine VPN wähle, wo ich mit Bargeld bezahlen kann und es nicht an meine Identität geknüpft ist, ist das im Prinzip der Goldstandard, um sicher, also nicht nur sicher, sondern recht anonym ins Internet zu kommen. Das gibt es auch. Mulwatt, das kostet 5 Euro im Monat. Wer also Bedarf hat daran, kann da einfach Bargeld hinschicken. Oder in Leipzig gibt es auch einen Store, wo man das in bar kaufen kann. Und damit ist die Sache anonym. Und ein anonymer Zugang zum Internet möglich. Wenn ein zensurfreier Zugang zum Internet möglich sein soll, ohne eben solche Dienste, weil die können auch geblockt werden, ist Tor ganz wichtig. Im Iran hatten wir das etwa vor ein, zwei Jahren, waren, glaube ich, die großen Proteste. Häufig hat man auch gesehen, dass es dort hieß, ja, unterstützt die Frauen im Iran, damit sie Zensur umgehen können. Macht so ein Tool auf die Webseite, Snowflake hieß das damals. Das hat ermöglicht, dass die Leute eben ohne Zensur aufs Internet zugreifen können. Und das funktioniert erstmal hier, sieht es wieder recht chaotisch aus, so, dass ganz, ganz viele Instanzen dazwischen geschalten sind, die alle nur die vorherige und die nächste kennen. Das heißt, sobald ich 5 von diesen Sachen, oder es reichen schon 4 drin habe, dann können die nicht mehr wissen, wo welche Person auf welche Webseite zugreift. Also wenn wir das durchspielen, ich gehe wieder über das Modem zu meinem Internet-Service-Provider und sage, ich will ins Internet. Und dazwischen schalte ich Tor und dann sieht der Internet-Service-Provider nur, aha, ich gehe jetzt hier ins Tor-Netzwerk, mehr weiß der nicht. Dann bin ich da drinne und dann weiß diese Entry-Node noch, woher ich komme und wer ich bin. Und diese nächste Node, die weiß nur, ich komme aus dem Tor-Netzwerk und will irgendwo anders ins Tor-Netzwerk. Und diese Node weiß dann wieder, ah ja, ich bin hier rausgekommen, irgendwo im Internet, aber weiß nicht mehr, wer ich bin. Das ist also ganz, ganz wichtiges Tool weltweit, um Zensur zu umgehen. Es gibt nur einen Knackpunkt, wenn ich es mit einer Institution zu tun habe, die sehr mächtig ist und die sehr, sehr viele von diesen Nodes besitzt. So viele, dass der gesamte Weg von diesen Nodes dieser Institution gehört. Dann habe ich verkackt, weil dann kann der Weg nachvollzogen werden. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Dazu müsste man schon international Terror betreiben, damit das ein ernsthaftes Bedrohungsszenario ist. Deswegen ist Tor wirklich in der Regel ein guter Weg, um Zensur zu umgehen. Das ist sozusagen der Internetzugang. Das ist, glaube ich, schon mal sehr viel. Dann haben wir den Webbrowser, mit dem ich überhaupt ins Internet gehe. Das ist das häufigste Tool. Da gibt es die ganz klare Empfehlung von LibreWolf. Das ist für den Desktop ein toller Webbrowser. Der basiert auf Firefox, aber hat ein paar Standards mit direkt an Bord, wo man nichts mehr dran rumstellen muss, die auf Datenschutz und Privatsphäre achten. Das ist sehr zu empfehlen. Wer Firefox verwenden möchte, kann das auch. Da sind dann noch ein paar empfohlene Add-ons, auch im Handout verlinkt, wo man sich einfach durchklicken kann, die installieren kann. Die machen den Browser werbefreier, datenschutzfreundlicher und insgesamt auch schneller, weil wenn ich mir weniger Werbung anschauen muss, dann muss ja auch weniger Daten geladen werden und die Webseite lädt schneller. Viele Apple-Leute nutzen auch Safari. Da würde ich nicht explizit von abraten. Das funktioniert ganz gut. Auch die darunterliegende, dieser Kern darin ist auch quelloffen, kann überprüft werden. Aber nicht der gesamte Browser ist quelloffen. Das ist ein bisschen schade. Viele Leute nutzen aber auch Google Chrome und Microsoft Edge und davon rate ich explizit ab. Diese Browser senden den Browserverlauf, den wir anfangs erwähnt hatten, einfach an Google oder Microsoft. Und die nutzen das dann, um darauf basierend diese Daten zu verkaufen an Leute, die personalisierte Werbung schalten. Die wissen ja, wofür ich mich interessiere. Und die wissen das nicht nur grob, welche Webseite ich aufrufe, die wissen ganz genau, welches Produkt ich bei Zalando angeschaut habe und ob ich danach diese Transaktion abgeschlossen habe. Also danach sich die Shopseite aufruft, ist alles recht gut nachzuvollziehen über so einen Browserverlauf. Deswegen starkes Abraten. Bei E-Mail gilt das Gleiche, auch hier die Warnung vor Google und Microsoft. Viele Leute nutzen Gmail oder Outlook. Ich habe jetzt auch letztens mitbekommen, dass ein Träger für soziale Arbeit Outlook nutzt. Da gibt es mittlerweile eine explizite Warnung vom Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, da Microsoft Outlook auf eine neue Version umgestellt wird, seit etwa Anfang diesen Jahres. Und die schickt alle E-Mail-Zugangsdaten direkt an Microsoft. Und Microsoft zieht sich eine Kopie von allen E-Mails, die dort drinnen liegen. Das bedeutet jetzt ganz einfach gesagt, ich gebe Microsoft alle meine E-Mails. Im Klartext durchsuchbar. Das ist keine sonderlich tolle Situation, aber sie ist auch kostenlos vermeidbar. Es gibt wunderbare E-Mail-Clients, die frei verfügbar sind, wie Thunderbird auf allen Rechnern oder mobil, K9 Mail, das läuft auf Android-Geräten, oder halt eben Apple Mail, das kommt mit direkt auf Apple-Geräten, ist auch ein super Mail-Client. Und wer Anbieter für E-Mail sucht und dann noch bei Gmail oder Outlook hängt, findet bei Posteo für etwa 1 Euro im Monat, das kann man übrigens auch bar zahlen, deswegen ist es ganz oben aufgeführt, einen sehr guten Posteingang. Protonmail ist sogar kostenlos, da kann man sich einfach einen Account machen. Und es gibt auch ganz, ganz viele Technikkollektive, wo man sich eine E-Mail checken kann und dann einfach hinspendet. Anrufe und SMS, eingangs schon erwähnt, davon würde ich abraten für aktivistische Kommunikation. Wir haben ja Telekommunikationsüberwachung, die recht einfach möglich ist. Es gab auch schon mal einen Hack von Dritten, also dass nicht der Staat als großer, schwerer Akteur da reingegangen ist, sondern einfach Leute gesagt haben, okay, wir knacken jetzt diese recht leichte Verschlüsselung vom Mobilfunknetz. Und auf einmal konnten Telefongespräche in Berlin-Mitte abgehört werden. Das ist nicht so schön. Das kann grundsätzlich auch wieder passieren, weil diese Verschlüsselung nicht so sicher ist, wie zum Beispiel die von Signal. Daher ganz stark der Ratschlag, sich alles, was SMS angeht oder iMessage, haben ja auch viele auf Apple-Geräten, einfach Signal zu benutzen. Ich habe meine Mama, wir haben uns auch beim Familienchat da Gedanken gemacht, wo der hingeht. Und die kommt mit Signal super klar, mein Opa auch. Also ich kann es sehr empfehlen, das ist einfach einzurichten. Und bei Identität und Verkehrsdaten, bei Demonstrationen gilt auch ganz klar, das Handy zu Hause zu lassen, ist immer ein guter Ratschlag, damit man eben nicht in so eine Funkzellenabfrage reinläuft bei Großdemonstrationen. Ne, bei kleinen Sachen, klar, nimmt man dann das Handy mit, auch für Fotos. Nicht direkt von der Demo, aber Beweismaterial bei Polizeigewalt ist am Ende das Einzige, was zählt, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommen sollte. Und dafür ist ein Handy auch einfach schlichtweg praktisch, wenn man dann klagen möchte. Alles andere gilt ja vor Gericht leider nicht mehr wirklich. Und auch ein Videobeweis ist immer schwierig, aber so die letzte Chance, wenn man dann doch nochmal gegen den Staat klagen will. Dann nochmal auf Chats genauer eingegangen. Bei großen Gruppen haben zum Beispiel bei der Linksjugend Sachsen, wir bewegen uns auf Matrix. Dort, das ist in etwa wie Slack. Ich glaube, dass Subotnik benutzt zum Beispiel Slack oder Discord, benutzen auch viele Initiativen, die sich organisieren und die ein bisschen komplexer sind. Oder Microsoft Teams wird an vielen Schulen verwendet. Die haben alle natürlich den Nachteil, dass die untereinander nicht reden können. Matrix kann aber Nachrichten an alle diese Dienste schicken. Das geht mit sogenannten Bridges. Und Matrix kann auch untereinander wie E-Mail kommunizieren. Wer einen Matrix-Account haben möchte, kann das zum Beispiel bei systemli.org machen. Das ist ein Technikkollektiv, wie gerade erwähnt. Oder das auch einfach selber hosten. Das ist wie E-Mail. Ich kann einfach meinen eigenen Server das darauf packen und habe als Gruppe einen Team-Chat, der sehr komplex ist und so eine komplexe, auch föderale Orga-Struktur abbilden kann. Das nutzt auch die Bundeswehr. Die NATO nutzt es. Ich glaube, da sind ganz ein paar US-Behörden waren noch drauf, die gesamte französische Verwaltung. Und in Deutschland im Gesundheitswesen ist es auch im Kommen. Also man kann da schon guten Gewissens sehr dazu raten. Und im Privaten, um so die kleinen Sachen zu ersetzen, Social Media oder Telegram, das ist ja auch immer noch sehr gerne genutzt, ist Signal einfach unantastbar. Es ist super einfach zu verwenden, super schnell eingerichtet. Das einzige Problem da ist, ich bin an meine Telefonnummer gebunden und an mein Gerät gebunden. Wenn ich das Gerät verliere, verliere ich alle meine Nachrichten. Das passiert mit Matrix nicht. Und für Matrix brauche ich auch keine Telefonnummer, um mich da anzumelden. Manchmal nicht nochmal, also noch gar nicht mal eine E-Mail, sondern kann mich einfach registrieren und habe dann einen Account. Ist also eine super Sache, gerade für aktivistische Initiativen, die sich vernetzen möchten, auf großer Ebene, ohne dass sie die Telefonnummern preisgeben in der Gruppe und ohne dass sie die Gruppenstruktur oder die Nachrichten preisgeben. Das wurde bei einer Waldbesetzung schon mal getestet, beim Haibo in Dresden. Der lief komplett auf Matrix. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also damals steckte das Ding noch in Kinderschuhen. Das war vor, ich glaube, 3 Jahren. Und es hat funktioniert. Also es geht. Es gibt da schon Proof of Concept. Datenaustausch und Kollaboration ist auch ein ganz häufiges Ding. Viele Leute verwenden Google Docs gemeinsam in Gruppen. Cloud-Ordner mit geteilten Dokumenten, Fotos, PDFs. Kalender ist auch immer ganz wichtig für Vereine, große Gruppen. Das kenne ich auch alles selber. Und die Lösung ist, das alles zu verschlüsseln. Das geht ganz einfach mit CryptPad. CryptPad, auch im Handout verlinkt, ist kostenlos. Alle können sich dort registrieren und alle können dort auch Gruppen anlegen, wo man dann CryptPad-Accounts einladen kann. Und dann teilt man ein Dokument in diesen Gruppenbereich und alle, die in der Gruppe sind, haben Zugriff drauf. Man kann auch einen geteilten Gruppenkalender haben. Es ersetzt also wirklich vollumfänglich diese ganzen Google-Alternativen für eine Gruppe und ist noch dazu Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, wirklich nur die Leute, die da das lesen sollen, können es auch. Forms ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich bei CryptPad. Das ersetzt sehr, 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 sehr gut Google Forms, was gerne für Materialbestellungen und alles genutzt wird, was irgendwie in ehrenamtlichen Dingen abgeht. Das kann damit ersetzt werden. Es hat den gleichen Funktionsumfang, aber es ist halt eben sehr datenschutzfreundlich und sendet nicht alles zu Google. Wer solche Dienste benutzen möchte, findet die bei Technikkollektiven gehostet. Hier ist auch nochmal eine Liste von Kollektiven verlinkt und auch im Handout ist sie nochmal verlinkt. Es gibt noch viel, viel mehr und da reicht einfach eine nette E-Mail an die: Hallo, wir sind hier Gruppe XYZ, wir brauchen mal eine Webseite oder ein E-Mail-Postfach. Könnt ihr uns das bitte einrichten? Und in der Regel gibt es dann auch recht schnell eine Rückmeldung. Die sind immer sehr freundlich und sehr hilfsbereit, machen das aber auch ehrenamtlich und müssen auch von irgendwas diese Struktur bezahlen. Und deswegen freuen die sich immer sehr, sehr über Spenden, gerade von Gruppen, die dann mehr Rechenlast nutzen. Die 4 relevantesten sind jetzt hier aufgelistet. RiseUp nutzt, glaube ich, auch die Kreta für E-Mails. Die haben auch Mailinglisten und funktioniert wunderbar. Wer nicht zu einem Technikkollektiv möchte, kann das auch zu Hause selber machen. Ich gehe davon aus, dass es die meisten nicht wollen, aber wenn doch, ist es hier mal erwähnt. Das ist ein frustrierendes Hobby. Ich mache das selber. Manchmal macht es sogar Spaß, aber es gibt viel zu beachten. Wenn also doch wer Interesse habt, ihr findet das in der PowerPoint verlinkt mit so den wichtigsten Sachen, die da zu beachten sind. Ja, persönliche Geheimnisse, wie anfangs erwähnt. Da gibt es auch das gleiche Problem wie vorher. Sicherheitsbehörden können Firmen zur Kooperation zwingen. Das ist auch in der Regel eigentlich sinnvoll, wenn wir an Daten von irgendwie Terroristen ran wollen, wird aber leider auch missbraucht und da nicht auf Rechtsstaatlichkeit geachtet und Firmen kooperieren auch gerne, weil sie keine Millionenstrafen erhalten wollen oder selber Ziel von Strafverfolgung werden wollen. Deswegen, was tun wir? Die meisten Leute haben irgendwie Passwörter, die sie wiederverwenden und das ist ein ganz großes Datenleck und ein ganz großes Problem. Viele nutzen auch den Passwortmanager, der im Browser integriert ist. Man kennt es so, Google Chrome, keine Ahnung, ich logge mich irgendwo ein, das fragt, magst du dein Passwort speichern? Dann musst du es dir nicht immer merken. In dem Moment, wenn ich drauf klicke, dann wird dieses Passwort bei Google gespeichert und die können das auch lesen, wo ich mich jetzt gerade angeloggt habe. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile sogar mal Passwörter verschlüsseln, aber es war lange Zeit ein großes Datenschutzleck, dass auch aus dem Browser sowas rausgelesen werden kann von anderen Apps, weil die nicht ordentlich verschlüsseln, wenn diese Daten auch lokal gespeichert werden. Es gibt aber einen Passwortmanager, der funktioniert super gut und der funktioniert auf allen Geräten, Bitwarden. Der löst auch das Problem, dass ich einen Passwortmanager auf einem Gerät habe, was viele Leute haben, die sagen, ich will keinen Passwortmanager, weil dann habe ich den ja nur auf einem Gerät und kann ich nicht am Handy darauf zugreifen. Das synchronisiert es zwischen allen Geräten, ist kostenlos. Es gibt eine Pro-Version, die man kaufen kann, die kostet 10 Euro im Jahr, ist also auch äußerst günstig. Und auch nicht unbedingt benötigt. Wichtig dabei ist, bei Passwörtern, warum ich ganz dringend darauf eingehen möchte, viele Leute nutzen Passwörter wieder und nutzen auch Passwort- und E-Mail-Kombinationen erneut. Wenn eine dieser Kombinationen irgendwo veröffentlicht wird, und ich habe auch zu Hause persönlich eine kleine Kollektion davon liegen, man kommt da auch im Internet ran, wenn man will, ohne sich ins Darknet zu bewegen, dann kann man diese gleichen Zugangsdaten irgendwo anders reinstopfen. Das nennt sich Credential Stuffing, also man probiert die woanders aus. Sagen wir irgendwie, Wattpad wurde gehackt, was halt eben tatsächlich passiert ist. Und dann probiere ich diese ganzen Zugangsdaten, die ich da gefunden habe, einfach mal bei Facebook aus. Und tada, jetzt bin ich drinne. Und dann probiere ich die vielleicht auch bei PayPal aus. Und dann werden Accounts gehackt, in Anführungsstrichen, ohne dass sie wirklich gehackt wurden. Also da wurden einfach valide Zugangsdaten eingegeben, die woanders rausgefallen sind. Man kann sich dagegen nur schützen, indem man für jeden Dienst ein anderes Passwort nutzt. Das sich zu merken, ist unmöglich. Und deswegen gibt es diesen Passwortmanager. Der macht auch alles einfacher. Ich merke mir ein Passwort einmal, bitte für immer. Denn wenn ich es vergesse, dann komme ich an alle meine Passwörter nicht mehr ran. Das ist sehr unschön. Aber dafür sind da alle dort drin fest abgespeichert. Ich kann da immer drauf zugreifen und bin auch sicher unterwegs. Man ist auch noch faul unterwegs. Es ist wirklich das Wichtigste, was ihr euch heute mitnehmt, ist bitte, bitte, bitte benutzt einen Passwortmanager. Es gibt auch ganz neue jetzt Passkeys. Vielleicht wurdet ihr da schon mal dazu genötigt, so einen zu erstellen für irgendeine Webseite. Das ist recht neu. Das soll Passwörter ersetzen. Das ist eine gute Technologie und ein guter Vorstoß, aber noch sehr, sehr in den Kinderschuhen. Und ich würde davon erstmal abraten. 2025 ist das aber eine andere Sache. Also da lohnt es sich, wenn eine Website fragt, hier möchtest du statt Passwörter auf sogenannte Passkeys umsteigen, dann das zu benutzen. Viele Vereine arbeiten mit vielen Kontakten und auch einem gemeinsamen Kalender oder geteilten Aufgaben. Und sobald es mehr als eine Person ist und ein Gerät, müssen die auch irgendwie untereinander aktuell gehalten werden, synchronisiert werden. Das geschieht häufig leider über Google oder Microsoft Outlook. Aber es geht einfacher. Als Verein kann man sich einfach eine Nextcloud hosten. Das ist nicht nur ein Service, um Dokumente auszutauschen, ne, wie das in Gruppen wichtig ist. Da kann man auch Kontakte austauschen, da kann man auch einen gemeinsamen Kalender führen und diesen Kalender dann zum Beispiel auch einen öffentlichen Kalender gemeinsam führen und den auf die Website packen. Das haben wir auch in der Linksjugend gemacht. Das funktioniert sehr, sehr gut, sehr stabil und auch mit ein paar tausend Mitgliedern ist es immer noch performant. Kann man also sehr empfehlen für die Einzelpersonen hier, die einfach auf Datenschutz achten möchte, ist Ethersync ganz wichtig. Denn bei Nextcloud muss der Server richtig abgesichert sein, aber bei Ethersync, das ist Ende-zu-Ende verschlüsselt, da kann ich also einfach meine Daten wild hinschicken und die können nicht gelesen werden von dem Serverbetreiber. Das kostet aber 2 Euro im Monat, ist also nur für die Leute unter euch, die wirklich unbedingt alles überall haben möchten und nicht Teil von einer Gruppe sind. Weil wer Teil von einem Kollektiv ist, von einem Verein, da kann man einfach gemeinsam sich zusammentun und einen sicheren Server aufsetzen und dann eine Nextcloud drauflegen. alle, die Apple haben, ich sehe jetzt hier recht wenig iPhones und Apple-Geräte, die sollten unbedingt Advanced Data Protection anmachen. Das ist eine Option, die es seit neuem gibt, die verschlüsselt den Großteil der gesamten iCloud-Dienste auch wirklich von Ende zu Ende. Apple kann also nicht mehr meine Aufgaben, Fotos, iCloud-Dateien oder Geräte-Backups lesen, was auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist. Aber es gilt nicht für Kontakte und Kalender, eben weil diese Technologien nicht dafür gebaut wurden, so Ende zu Ende verschlüsselt zu werden. Zumindest nicht von Apple. Da ist also die beiden Optionen, da oben sind immer noch ganz wichtig. Posteo ist da auch dabei, ein bisschen ausgegraut. Posteo kann das nämlich auch wie Nextcloud so Sachen untereinander herschieben. Aber es ist sinnvoller, sich als Kollektiv zusammenzutun und das gemeinsam zu verwalten. Wer keine eigene IT-Struktur hat, kann das übrigens auch per Systemli machen. Die haben eine Nextcloud, da kann man sich einfach eine Gruppe erstellen als Kollektiv. Dann hat man da wenig Dateispeicher. Aber diese ganzen Vorteile von, ich kann einen gemeinsamen Kalender führen, ich kann gemeinsame Aufgaben führen, gemeinsame Notizen machen und auch irgendwie Kontaktdaten gut und sicher austauschen. Das ist also sehr empfehlenswert. Viele sind hier auch aktiv. Und ich habe Notizen und 2-Faktor-Authentifikation auf eine Slide gepackt. Der Grund dafür ist, dass es Notiz-Apps gibt, die eben als zweiter Faktor fungieren können. Aber von vorne, 2-Faktor-Authentifikation ist das, dass wenn ich mich bei einem Account einloggen möchte, dann habe ich die E-Mail und das Passwort, dann logge ich ein und sage, willst du nicht einen zweiten Faktor hinzufügen? Und das bedeutet dann, dass ich nicht nur die richtigen Login-Daten brauche, die ja auch irgendwo rausfallen können, sondern eben noch einen generierten Code auf dem Gerät, das ich vorher mit dem Account verbunden habe. Das macht die ganze Sache nochmal sicherer und selbst sollten Zugangsdaten irgendwo erhackt werden, können die nicht einfach ausprobiert werden, sondern es braucht diesen zweiten Faktor. Das ist bei Banking zum Beispiel auch rechtlich vorgeschrieben, wird manchmal mäßig umgesetzt, aber auch bei allem, was irgendwie PayPal ist oder so, da läuft das gerne über SMS. Das ist auch eine nette Option. Wirklich sicher wird es aber erst, wenn ich die Google Authenticator Option wähle. Und dann aber kein Google Authenticator verwende. Das ist ein bisschen absurd, deswegen ist es hier drin. Google Authenticator hat schon verschiedene Sicherheitslücken gehabt. Hat, wenn ich das Gerät verliere, wo diese App drauf ist, verliere ich alle diese ganzen 2-Faktor-Tokens. Das ist auch nicht toll. Daher gibt es ganz empfehlenswert Cross-Plattform Authy. Das ist kostenlos, kann man runterladen. Von einer großen Firma, die viel mit so 2-Faktor-Authentifikation selber zu tun hat. Oder wer halt eben, und jetzt kommen wir zu den Notizen, Standard Notes als Notiz-App nutzt, kann das auch direkt dort damit reinspeichern. Standard Notes hat dann ein Plugin für 2-Faktor-Authentifikation. Da hat man dann alle Codes einfach da drin und kann die dann von da generieren und abtippen. Ich weiß nicht, ne, das klang jetzt vorher nicht so, wenn es hier Leute geben sollte, die in Gruppen aktiv sind, die vielleicht Festivals irgendwie managen oder Eventmanagement, wo man oder ganz viel schreiben für die Uni. Da gibt es auch eine sehr tolle Notiz-App Obsidian, die sich auch Ende zu Ende verschlüsselt synchronisieren lässt. Auch dazu nochmal Details im Handout. Das sind so 2 gute Varianten, die ich sehr empfehlen kann, wenn es darum geht, viele Informationen, die auch sensibel sind, abzuspeichern, aber halt eben verschlüsselt. Jetzt haben wir ganz viel über Daten gesprochen. Ich möchte nochmal zu Metadaten kommen. Um das kurz abhaken, was ihr dort seht, ist einfach ein Screenshot aus meinem Tagebuch. Mein Tagebuch führe ich digital und da tackere ich gerne Fotos dran und diese Fotos enthalten Location-Tags. Und wenn jetzt irgendeine große Firma an dieses Tagebuch rankommen würde, wüssten die sehr schnell, wo mein Lebensmittelpunkt zum Zeitpunkt dieses Screenshots lag. Einfach Anzahl der Fotos mit dem Geotag in dem Bereich. Wissen also, wo ich wohne, ohne dass ich jemals eine Adresse angegeben habe. Ne, gleichzeitig wissen die auch, okay, hier Tschechien geht also irgendwie auf Reisen, aber es ist nicht so teuer, ist also vielleicht mittleres Einkommen oder so. Wenn da noch Bilderkennung drüber gelegt wird, dann kann man auch sehen, okay, hier irgendwo, da hat die Person irgendwas mit Medien zu tun und da ist irgendwie, da brennt's. So, da ist Feuerwehr, keine Ahnung. So, also in solchen Bildern liegen ganz, ganz viele Informationen, die ganz einfach ausgewertet werden können. Und das gilt es zu verhindern. Und da muss man sich auch besonders, ne, Kreta hier veröffentlicht auch Bilder auf der Webseite, wenn das Bild vorher nicht einmal durch einen Metadaten-Cleaner gehauen wird oder diese Metadaten direkt vermieden werden, dann gelangen zum Beispiel Daten darüber, wo ein Bild gemacht wurde auf einer Webseite und sind aufrufbar, die dann zum Beispiel im journalistischen Bereich wieder den Quellenschutz aushebeln können, weil dann klar ist, wo habe ich denn jetzt hier dieses Foto gemacht, obwohl die Position der Quelle eigentlich geheim bleiben sollte. Da gibt es zwei Varianten, zum einen löschen und vermeiden. Vermeiden ist recht begrenzt, wer Signal nutzt, sobald ich da ein Bild reinschicke oder ein Video, werden die Metadaten rausgelöscht. Das ist eine extrem gute Option, deshalb sehr zu empfehlen. Bei allen anderen Messengern ist mir das bis jetzt nicht bekannt. Bei Fotos kann man die Metadaten auch nur vermeiden, indem man Geotagging ausmacht. Generell werden aber auch bei Fotos Farbprofile eingebettet. Das heißt, selbst wenn ich das einmal durch so einen Metadaten-Cleaner haue, kann es sein, dass das Farbprofil noch enthalten ist und daran kann immer noch der Gerätehersteller erkannt werden. Das kann man nur umgehen durch die Holzhammer-Methode, einen Screenshot davon machen. Dann ist natürlich das Farbprofil von dem Gerät, was den Screenshot gemacht hat, eingebettet. Aber das vielleicht auch mal so genannt. Metadaten löschen, da gibt es Programme für, die sind auch alle kostenlos. Auf dem Desktop, das ist ein Kommandozeilenprogramm, MAT2. Es lohnt sich gerade für JournalistInnen. Die können dann einen großen Satz Bilder durchschießen und dann werden da alle Metadaten rausgelöscht und sozusagen saubere Kopien erstellt. Das geht aber auch mit allen anderen Daten, ob ich ja da jetzt ein PDF, ein E-Book durchschieße oder eine ganze ZIP-Datei. SVG, ganz viel kann dieses Programm. Und das gibt es auch in der Webversion, wer sich das nicht installieren mag oder nur selten nutzt, auch von Systemli gehostet. Da ist die URL metadata.systemli.org. Ist aber gerade bei großen Dateien ein bisschen Pain, weil die müssen halt eben hochgeladen werden. Und klar, ich muss Systemli vertrauen. So. Also zumindest meinerseits ist das Vertrauen sehr da. Die gibt es schon lange und die sind fester Bestandteil dieser Szene. Aber manchmal möchte man einfach niemandem vertrauen. Tja, dann haben wir noch das große Thema Überwachungskapitalismus und Datenkraken. Hier seht ihr einfach zwei Screenshots aus einem typischen Google-Account. Das ist ein tolles Bewegungsprofil. Hier kann ich sehen, wo war die Person? Ist die gelaufen? Per Auto gefahren? Per Öffi gefahren? Wo war die? Ja, in welchen Cafés war die Person? Dann ist ja bei Google Maps immer schon enthalten, sind die Cafés teuer? Da weiß ich dann also früher oder später, mit welchem ökonomischen Status ich es hier zu tun habe. Weiß also, wo die Person ist, wo die sich aufhält. Das ist alles Gold, wenn ich Leuten was verkaufen möchte, sie manipulieren möchte oder sie erpressen möchte. Oder bei der Schufa, wenn die an solche Daten kommt, auch einfach, wie ich Kreditscoring aufstelle. Und das kann uns bei Mietverträgen richtig auf die Füße fallen, gerade wenn dabei Fehler entstehen, wie es bei der Schufa schon häufig der Fall war. Darum gibt es großes Interesse, glaube ich, darauf zu achten, dass Logs nicht angelegt werden oder ich Dienste verwende, wo solche Logs nicht angelegt werden. Das Bewegungsprofil, wer ein Android-Handy besitzt, unbedingt deaktivieren. Das ist nämlich standardmäßig aktiviert im Google-Account. Den Suchverlauf kann man auch ausschalten und auch automatisiert nach, ich glaube, einer Woche oder ein paar Monaten löschen lassen. Und wenn man dann den Suchverlauf löscht, dann werden natürlich auch Interessen wieder mit gelöscht. Diese Interessen werden aber auch an eine Advertising-ID geknüpft und die kann man auch zurücksetzen. Ja, und wie gesagt, Metadaten, ne, der alte Feind. Ganz wichtig und hier nochmal unterstrichen, ist eine alternative Suchmaschine. Google bietet sehr gute Suchergebnisse und es gibt Startpage, was einfach sich diese Google-Suchergebnisse nimmt, aber die Ergebnisse präsentiert, ohne dass man seine Daten preisgeben muss und auch ohne dass man eingeloggt ist. Das ist eine super Option als Standardsuchmaschine. Wunderbar. DuckDuckGo ist auch eine sehr gute Suchmaschine für den Alltag. Aber gerade wenn es so detailreichere Sachen sind, funktioniert Google dann doch immer noch erstaunlich gut. Wer gerne YouTube nutzt oder Soundcloud hört und ein Android-Handy hat, wird NewPipe lieben. Das ist einfach eine App, die ich runterladen kann und die kostenlos ist. Darüber kann man das ohne Account nutzen und trotzdem Leute abonnieren. Ist also sehr, sehr, sehr gut. Es gibt es auch als Online-Version, Invidious halt, heißt das. Und auch für alle anderen Social-Media-Plattformen gibt es in der Regel so eine Art App, um die anonym zu nutzen. Was mit neu dabei ist, aus aktuellem Anlass, und Daniela Klette, da gab es auch einen Podcast darüber, die haben sich gefragt, na, wer ist denn Daniela Klette und wie kann man die ausfindig machen? Die haben am Ende alte Fahndungsfotos von ihr durch ein Tool geschossen, das nennt sich PimEyes, und haben dann aktuelle Fotos von ihr gefunden. Erstaunlicherweise, haben dann mal genauer reingeschaut und dann das ganze Ding veröffentlicht. Sowas kann auch vielen passieren. Am Ende wurde Daniela Klette auch gefasst. Ob nun dadurch, ist schwer zu sagen, aber die Polizei hat ja auch eigene Tools für sowas. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, wo man sich drauf, also solche Sachen ja vermeiden kann. Oder wenn ihr sowas einfach mal ausprobiert, dann ein Bild von euch reinladet, merkt, oh Scheiße, hier sind Bilder von mir im Internet, davon wusste ich gar nicht, die dann auch wegzuklagen. Also das Wichtigste ist, na klar, auf Demos und Aktionen, soweit wie es rechtlich möglich ist, und das ist hier explizit der Rahmen, es gilt ein Vermummungsverbot, darauf zu achten, dass nicht alles perfekt erkennbar ist. Also auch wenn der Tag sonnig ist, ist so eine Cap oder eine Sonnenbrille immer sehr nett und auch sehr erlaubt und sollte auf jeden Fall mitgenommen werden und auch aufgesetzt werden. Sowas kann schon mal was helfen. Grundsätzlich einen Indexschutz vor Bilder zu setzen, also ein Passwort oder das Social-Media-Profil auf privat zu stellen, wenn es nicht öffentlich sein muss, hilft auch schon mal. Damit kann nicht automatisiert alles abgegrast werden. Es hilft natürlich nur so weit, wie nicht auch andere Profile, die mein Profil verlinken, mich dann da taggen. Also sagen wir, die Greta taggt jetzt mein Profil, ich wäre auf privat. Dann sehen die ja natürlich ein Foto von mir, wo wieder mein Name dran geknüpft ist. Da hilft es dann auch, unter Pseudonym unterwegs zu sein oder halt eben einfach keine Bilder von sich hochzuladen oder wenn, nur manipulierte. Es gibt ja viele Tools wie FaceApp, da gibt es auch welche, die datenschutzfreundlich sind. Photoshop zum Beispiel hat auch ausreichend Möglichkeiten, Bilder zu manipulieren, ohne dass man wirklich sieht, dass sie manipuliert sind. Von solchen Bildersuchmaschinen wird dann aber das als einfach eine völlig andere Person wahrgenommen. Das hilft, wenn man dann Bilder von sich hochladen muss, zum Beispiel als Vereinsvorstand, aber nicht will, dass, wenn ein anderes Bild oder dieses Bild einmal damit durch solche Suchmaschinen gehauen wird, dass man dann direkt die alten Abi-Fotos findet oder sowas. Wenn man die dann doch findet, kann man die einfach, also ich würde erstmal freundlich nachfragen, klar, aber sowas kann man auch wegklagen oder die damals unterschriebene Fotoerlaubnis auch zurückziehen. Wenn es gar keine Fotoerlaubnis gibt, dann gibt es ja immer noch den Schutz von Persönlichkeitsrechten, den man auch durchsetzen kann. Und in der Regel wird das auch respektiert. Außer bei Journas, und da kommen wir wieder an Anfang zurück, wer auf eine Demo geht, tritt seine Persönlichkeitsrechte am Bild ab. Das heißt, wenn ich auf einmal bei G20 in Hamburg ganz prominent ganz vorne mit dabei bin und das mein Arbeitgeber herausfindet, oder mein Soon-to-be-Arbeitgeber, dann ist es natürlich vielleicht nicht immer vorteilhaft, kommt auf den Arbeitgeber drauf an. Und sowas kann man aber auch, gerade wenn die Bilder etwas älter sind, einfach mal anfragen. Es hilft, bei Journas anzufragen, aber da gibt es halt eben keine Garantie. Da hilft dann nur noch bei diesen Suchmaschinen zu sagen, zum Beispiel bei PimEyes, hier dieses Bild, ich möchte nicht, dass wenn das da hochgeladen wird, dass da Suchergebnisse gefunden werden oder dass das in den Suchergebnissen auftaucht. Sowas geht bei allen Bildersuchmaschinen, wie die jetzt hier aufgezählt sind. Man muss es nur machen und das mal durchprobieren. Ja, auf allen Geräten gibt es Tracking und Logging. Auf Android, da wurde ja schon drauf eingegangen, das Bewegungsprofil. Es gibt aber auch ganz wichtige Account Activity Controls im Google Account, wo eben all diese Sachen eingestellt werden können. Die sind hier verlinkt, wie man da rankommt und wie das Bewegungsprofil deaktiviert kann, wie diese Advertising-ID geändert werden kann. Ja, das findet ihr alles da. Und auch ganz wichtig für Android-Telefone ist der Permission Manager. Da kann ich zum Beispiel Instagram die Berechtigung wegnehmen, dass Instagram direkt auf meine Kamera und das Mikrofon zugreifen kann. Damit vermeide ich Audio-Tracking oder Bild-Tracking. Sollte das mal eingesetzt werden. In der EU ist das, glaube ich, relativ verboten. Anderorts habe ich aber auch davon gelesen, dass TikTok zum Beispiel Eye-Tracking nutzt. Also schaut, worauf schauen jetzt NutzerInnen in dieser App. Das ist natürlich super interessant für TikTok. Sehr, also auch in den Sozialwissenschaften macht man ja sowas gerne. Aber es ist dann doch etwas sehr gruselig, wenn die eigenen Daten einfach ohne dieses wirkliche Einverständnis hier abgefragt werden. Bei iOS und macOS ist es etwas einfacher. Da sagt man einfach, ich will nicht getrackt werden, gibt es einen Haken in den Einstellungen und dann wird das nicht gemacht. Also es ist wirklich so einfach. Es gibt dann auch dort den Haken zu sagen, hier, ich möchte keine Telemetrie an Apple senden. Telemetriedaten sind einfach nur, diese Person nutzt diese App besonders viel. Das sind jetzt keine besonders personenbezogenen Daten in der Regel. Kann man also anlassen, aber auch deaktivieren. Bei Windows ist es etwas mehr. Windows erprobt in Windows 11 jetzt auch Werbung im Startmenü. Wieder auch demnächst kommen. Es gab es auch schon mal in Windows 10. Wer sich dagegen wehren möchte, kann das nicht mehr alles deaktivieren, händisch. Aber es gibt Skripte. Die kann man einfach laufen lassen. Das sind also bisschen ein geschriebener Code, der automatisiert durch die ganzen Einstellungen durchgeht, ob sichtbar oder unsichtbar, und dann Privatsphäre-Einstellungen auch konkret umsetzt und meistens auch Sicherheitseinstellungen ein bisschen sinnvoll festlegt. Dabei ist allerdings wichtig zu achten, die hier verlinkte Quelle, privacy.sexy, ist super, aber bietet drei Varianten an. Leicht, Standard und stark. Man sollte hier nicht einfach nach dem Motto viel hilft, viel stark auswählen, weil dann werden gegebenenfalls Funktionen deaktiviert, die man noch irgendwie braucht und von denen man gar nicht wusste, dass man sie braucht. Da also ein bisschen mitdenken und einfach die Standardselektion auswählen, und dann ist das ein super, super Tool, um den Windows-Rechner auch sehr datenschutzfreundlich zu nutzen. Wenn Unternehmen Daten haben, kann man die abfragen. Über die wunderbare DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, da gibt es zwei sehr wichtige Artikel. Zum einen Artikel 5, das ist die Auskunft. Da kann ich erstmal checken, was gibt es überhaupt für Daten über mich und ist es okay, dass die da liegen, weil manchmal sind die auch einfach nötig. Also bei meiner Bank, da ist es natürlich sinnvoll, dass die weiß, ja, wer bin ich und vielleicht auch, welche Geräte nutze ich, um zu überprüfen, dass nicht irgendwelche Leute sich da anmelden, die es gar nicht sollen. Es gibt allerdings auch Fälle, wie zum Beispiel die JP Morgan und Chase Bank, die jetzt nun NutzerInnen-Daten verkaufen wollen. Das sind US-amerikanische Banken, die arbeiten nochmal unter einem anderen Datenschutzrecht, und sowas ist auch möglich. Also da lohnt es sich wirklich zu checken, was haben die eigentlich. Gerade die Schufa-Auskunft, die ist ja normalerweise, ich glaube, 25 Euro, kann man sich aber auch erklagen über die DSGVO, ist dann eine E-Mail, gegebenenfalls nochmal mit dem Anwalt drohen, und dann bekommt man das Ding auch kostenlos. Ist also auch ein kleiner Lifehack mit dabei. Wenn ihr dann seht, okay, hier sind Daten, ich möchte nicht, dass sie da sind, kann man die auch löschen lassen. In der Regel geht es mit da einher, dass ich auch dieses Account löschen muss und diesen Dienst nicht mehr weiter nutzen kann, damit wirklich dieses Recht auf Löschung durchgesetzt werden kann. Ist aber auch möglich. Wer zum Beispiel sich von Google verabschiedet, kann dann damit garantiert sicher sein, dass auch Daten wirklich gelöscht werden. Jetzt sollte eigentlich alles klar sein zwischen Geräten. Also vielleicht nochmal als kleiner Recap. Zwischen Geräten werden jetzt Kontakte synchronisiert, Notizen synchronisiert, sicher abgelegt, irgendwie die Cloud hatten wir auch schon besprochen, wird noch gleich ein Thema. Aber was wir nicht besprochen haben, ist diese Geräte selber absichern. Und das wurde ja auch gefragt. Hier, ich würde meinen Laptop verschlüsseln, aber ich habe es irgendwie nicht ganz geschafft. Hier ist jetzt wie. Weil es ist durchaus blöd. Wer nämlich versucht, seinen Windows-Rechner zu verschlüsseln, braucht dazu BitLocker. Und das gibt es nur in der Windows 10 Pro-Variante. Wenn man die nicht hat, gibt es die Option gar nicht. Daran kann es schon scheitern. Wer keinen BitLocker haben möchte, kann auch einfach VeraCrypt verwenden. Ist auch eine tolle, kostenlose Software. Linux. Wer Linux verwendet, kann, glaube ich, auch Dokumentation lesen und sich mit den zwei Stichworten hier mehr anlesen. Ich persönlich nutze es nicht. macOS ist auch einfach nur ein Haken, den ich setze. Ich möchte mein Gerät verschlüsseln. Und dann bekomme ich so einen langen Security-Key. Und wenn ihr jetzt ganz brav euren Passwortmanager eingerichtet habt, dann könnt ihr den direkt da abspeichern. Und wenn der mal abgefragt wird, kommt ihr da auch wieder ran und könnt euer Gerät entschlüsseln. USB-Sticks ist ja auch häufig ein Ding. Protestcams, die haben ja Schichtenlisten zum Beispiel. Wer trägt sich wo ein? Bei Ende Gelände auf dem System Change Camps, das ist zum Beispiel immer ein Ding. Die einfachste Lösung da ist, die dort auch praktiziert wird, ist so ein USB-Stick mit VeraCrypt zu verschlüsseln. Das können alle großen Betriebssysteme, also Windows, Linux und macOS, lesen. Und wenn der USB-Stick rausgezogen wird, dann ist das aber nur noch ein Block an riesigen Daten, den man nicht lesen kann. Nur mit dem Passwort, das zu diesem USB-Stick gehört, können die Daten gelesen werden. Ist also eine wunderbare Option. Für die Cloud ist das aber ein bisschen blöd. Also ich kenne das von der Uni selber. Ich brauche Microsoft Word zum Schreiben von Dokumenten. Die Vorlagen sind auch dort drin. Es macht also Sinn, so ein Abo abzuschließen. Und dann habe ich da einen Terabyte Speicher. Aber den möchte ich auch irgendwie privatsphärefreundlich nutzen. Und dafür gibt es eine ganz tolle Software, Cryptomator. Damit wird ein Container erstellt, also ein Bereich wie so ein Ordner. Und diesen Ordner öffne ich dann über diese Cryptomator-Software. Und dann kann ich damit ganz normal wie mit einem USB-Stick interagieren, Dateien raufspeichern, hin und her ziehen, ändern, löschen und damit arbeiten. Solange Cryptomator läuft, wird im Hintergrund alles verschlüsselt auf meinem Gerät und erst dann hochgeladen. So lassen sich also auch solche Clouds datenschutzfreundlich nutzen. Wenn man es braucht, ist es eine wunderbare Sache. Ich glaube, für alle, die irgendwie Server haben, ist KeePass noch lokal ein netter Passwortmanager. Zu Windows 10 gibt es aber noch ein Problem. Leider gibt es eine sogenannte Seitenkanalattacke bei Windows BitLocker. Das bedeutet, die Verschlüsselung von BitLocker ist theoretisch korrekt und die Software funktioniert auch sicher, aber die Hardware, da lässt sich der Verschlüsselungskey, also dieser Text, mit dem wirklich das Ding verschlüsselt wird, einfach auslesen. Das geht super schnell, kann super einfach gebaut werden. Hier ist ein YouTube-Video verlinkt für die Interessierten. Das ist erschreckend einfach und sollte deshalb vermieden werden. Es gibt aber auch eine Anleitung dazu, wie das geht. Wer also sein Gerät mit BitLocker verschlüsselt hat, kann sich hier einmal in diese verlinkte Variante durchklicken und dann ist auch das Gerät wieder wirklich sicher. Das ist alles mit Bildern beschrieben, ganz, ne, wo muss man wohin klicken. Und das können wir dann auch gerne jetzt dann im Anschluss nochmal gemeinsam umsetzen. Wenn dann alles irgendwie ein bisschen verschlüsselt ist, dann kann man die Geräte noch mehr härten. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist, sind biometrische Logins. Viele Laptops haben heutzutage Fingerabdruckleser. Und das Erste, was gemacht wird, wenn ich in eine erkennungsdienstliche Maßnahme gerate oder mein Perso beantrage, ist, es werden Fingerabdrücke genommen. Und mit diesen Fingerabdrücken kann das Gerät entsperrt werden. Das muss nicht sein. Man kann diese biometrischen Login deaktivieren und das sollte auch unbedingt gemacht werden. Wer ein Mobilgerät nutzt, kann bei Android zum Beispiel Graphene OS nutzen. Das funktioniert nur mit Google Pixel Geräten, ironischerweise. Aber die werden dadurch unfassbar sicher und auch sehr, sehr datenschutzfreundlich. Die kann man entweder fertig so mit einem Graphene OS kaufen oder auch einfach selber machen. Da muss man das Handy nur an den Rechner anstecken, ein, zwei Sachen klicken und die Anleitung befolgen. Und auf einmal hat man ein sehr sicheres Android-Gerät. Und auch diese Software ist kostenlos und Open Source. Um darauf nochmal einzugehen, für Demos gibt es ja häufig die Idee von einem Clean Phone. Also ich brauche irgendein Kommunikationsmedium, was irgendwie, wo ich mich mit anderen absprechen kann, aber ich möchte nicht, dass es abgehört werden kann, von wem auch immer. Oder ich möchte dabei anonym bleiben und das Abhören ist mir egal. Das sind so diese zwei Varianten. Und die erste Variante ist einfach, sich so ein Wegwerfhandy zu kaufen. Die gibt es bei so gebraucht Elektronikmarken. Also Shops immer ganz, ganz günstig. Da ist das Netzteil meistens teurer als das Handy. Da ist aber ganz wichtig, darauf zu achten, dass sowohl das Handy als auch die SIM-Karte eine eindeutige Identifikationsnummer haben. Nur diese eine SIM-Karte hat die und dieses eine Handy. Und beides wird in dem Moment, wo der Mobilfunk genutzt wird, zusammen mitgelockt. Wenn ich also jetzt immer meine SIM-Karte durch das gleiche Handy wechsle, dann ist das völlig sinnlos. So wurde auch schon mal eine Sprayer-Crew erwischt. Die haben das immer brav gemacht mit der SIM-Wechseln, aber dann wurde bemerkt, immer wenn hier diese Handys da sind mit diesen Nummern, dann wird dort irgendwie eine Bahn lackiert ehrenamtlich. Und so hat man die dann gecatcht. Also immer beides miteinander austauschen, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn es ein smartes Gerät sein soll, dann ist auch wieder Graphene OS ein sehr gutes Mittel. Aber dann haben wir das Problem, dass in dem Moment, wo ich eine SIM-Karte einlege, wieder dieses Gerät sich mit dem Mobilfunk verbindet und auch dann wieder recht gut identifizierbar ist. Auch standardmäßig ohne SIM-Karte können Handys ins Mobilfunknetz rein. Da ist also einfach sinnvoll, einen Flugmodus anzumachen und nur öffentliche WLAN-Netzwerke zu nutzen und dann da einfach nur Signal draufzuladen und irgendwie eine VPN. Das wäre sozusagen die smarte Variante eines Handys, was nicht in irgendeiner Weise auf mich zurückzuführen ist. Zumindest Stand jetzt. Ja, und dann gibt es noch Tails. Das ist gerade für JournalistInnen besonders relevant. Auch in dem NSA-Skandal rund um Snowden wurde Tails sehr viel erwähnt, weil es für WhistleblowerInnen ein unfassbar praktisches Werkzeug ist. Denn ich habe ein Betriebssystem nicht an einen Laptop gebunden oder an einen Computer, sondern an einen USB-Stick. Der kann an alle Laptops außer MacBooks angesteckt werden, dort verwendet werden. Und sobald ich diesen USB-Stick abziehe, setzt er sich wieder auf den Ursprungszustand zurück. Das heißt, selbst wenn währenddessen dieser USB-Stick Opfer einer Sicherheitslücke werden sollte, ist, wenn ich den USB-Stick rausstecke und wieder reinstecke, die Sache wieder zurückgesetzt. Und dieser USB-Stick verbindet sich ausschließlich über das Tor-Netzwerk, was da eingangs erwähnt wurde, mit dem Internet. Ist also auch zensurumgehend und bringt selber noch viele kleine praktische Tools mit, wie zum Beispiel, dieses Metadatenlöschen-Ding, was wir ja hatten, dieses Mat 2 hat es damit drauf, sogar mit einer grafischen Oberfläche, ist eine wunderbare Sache. Aber es gibt auch Fallstricke, also es schützt nicht davor, dass wenn ich dieses Gerät jetzt benutze, dass in dem Gerät selber ein Mikrofon eingebaut wurde. Also wenn das Gerät mal beim Zoll war oder bei einer polizeilichen Maßnahme und es einen begründeten Verdacht gibt, dann sollte es vielleicht auch einfach bei eBay Kleinanzeigen eingestellt werden und verkauft werden. Events und Aktionen, ja wunderbar. Wir haben Videoüberwachung in Chemnitz, das ist ganz schlimm. Die gesamte Zenti ist überwacht und es gibt glücklicherweise eine Karte von der Videoüberwachung. Nur leider ist gerade die Zenti nicht abgebildet, aber da kann man mitmachen und mithelfen. Nochmal hier dazu über OpenStreetMap, das ist so eine Google Maps Alternative. Da können auch Kameras verzeichnet werden, da können auch Sicherheitsbereiche verzeichnet werden, nur werden die standardmäßig nicht angezeigt. Aber es gibt eine Webseite, die diese Daten sichtbar macht und wo man auch selber Daten beitragen kann. Das heißt, wer jetzt von euch seine neue Passion für Videoüberwachung oder Nicht-Videoüberwachung entdeckt, kann auch auf der Zenti mal anfragen. Und auch später habe ich nochmal Fragt den Staat verlinkt, wo es auch nochmal um Wissen geht. Denn man kann sowas auch einfach in der Stadt anfragen und sagen, hier Stadt, gebt mal bitte raus, welche Kameras da aufgehängt sind und welche Richtung diese Kamera jetzt zeigt. Jetzt hier ganz konkret, da sieht man das dann super detailliert. Das ist hier der Stadthallenbrunnen und am Wall sind die roten Kameras, die außen hängen und die grünen in Geschäften. Und ich finde es erschreckend, wie viel von unserem alltäglichen Lebensbereich überwacht wird. Das ist auch gestern nochmal was, wo ich gemerkt habe, oh, scheiße, vielleicht wäre es sinnvoll, das mal mit reinzunehmen. Wichtig ist da gerade in Chemnitz nochmal mit drüber zu schauen, auch sowas gerne mitzumachen. Es hilft auch immer nochmal vor Demos und Aktionen darauf zu schauen, wenn man nicht einfach gefilmt werden will. Wo hängen denn solche Kameras? Worauf muss ich achten? Aber ne, Vorsicht, lückenhaft ist es nicht zu 100% aktuell. Ich habe nicht Jura studiert und ich habe auch nicht irgendwie Laienverteidigung gemacht oder sowas. Ich hatte auch persönlich zum Glück noch keine Hausdurchsuchung in meinem Haus oder in meiner Wohnung. Aber habe mich trotzdem recht ausgiebig darüber informiert, weil es eben auch viele Leute in meiner Umgebung gab, die repressionsgefährdet sind. Und gedacht habe, oh scheiße, wir müssen mal drüber schauen, was wir da, wie wir das vorbereiten können, dass sowas nicht passiert. Und wenn es passiert, was wir dann dafür Maßnahmen treffen können. Was ganz häufig passiert, ist, dass Werbematerial dazu führt oder Werbeaktionen, wie zum Beispiel Sprühkreide, die sogar legal ist, dass dann Personen identifiziert werden, durchsucht werden. Bei Werbematerial gibt es zum einen die Druckermarkierungen oder die Großdruckereien. Also wenn ich bei Wir machen Druck irgendein verfassungsfeindliches Poster drucken will, dann drucken die das nicht nur einfach nicht, sondern dann senden die dann auch eine Anzeige in der Regel, weil das ja eine Straftat wäre, an eine Behörde und ich bin dran. Ja, also ich sollte jetzt nicht über so eine Großdruckerei Whistleblowing-Material verteilen. Das ist keine gute Idee. Es gibt aber ganz schöne Kleindruckereien und DIY-Druck. Ich glaube, die Kreta druckt da auch Aufkleber oder hat mal welche gedruckt. Ne, es kommt auf die Auslastung drauf an, wie viel Kapazitäten die haben. Man muss meistens lange im Voraus fragen und hoffen, dass die da aktiv sind und sich einfach rumfragen. Also da gibt es leider keine Liste von solchen Kleindruckereien. Ist ein bisschen schade. Aber grundsätzlich gilt, diese Metadaten in Bildern, ne? Wann wurde dieses Bild wo aufgenommen, die sind ja in dem Bild und jetzt bette ich dieses Bild in die PDF ein und schicke es der Druckerei. Aber wenn ich mir das Bild aus der PDF wieder rausziehe, kann in der Regel auch dieser Satz an Metadaten wieder rausgezogen werden. Und das ist was, wo man echt drauf achten sollte. Und bei Texten gibt es auch einen sehr faszinierenden Bereich, Stilometrie. Stilometrie ist der Abdruck, den wir alle hinterlassen, wenn wir sprechen oder reden. Wir alle haben einen unterschiedlichen Schreibstil und das ist auch, wie überprüft werden kann, ob zum Beispiel ein Plagiat vorliegt. Der Gedanke ist, ich habe einen großen Pool an Texten, den ich einer Person zuordnen kann. Sagen wir zum Beispiel, eine Person hat schon viel geschrieben für die Uni, Bachelor, und jetzt ist die Bachelorarbeit und es stehen Plagiatsvorwürfe im Rahmen. Dann kann man einer Stilometrie-Erkennungssoftware die ganzen vorherigen Veröffentlichungen reinfressen und dann sagen, okay, du wurdest jetzt trainiert, dieses Machine Learning Modell wurde jetzt trainiert auf eine Person, gehört dieser Text auch dieser Person? Und so können gerade JournalistInnen oder Quellen von JournalistInnen recht einfach überführt werden. Glücklicherweise gibt es aber auch ein tolles Tool, das wir alle kennen, ChatGPT. Oder generell diese ganzen Machine Learning Modelle, die sich mit Sprache beschäftigen. Da kann man einfach sagen, ja, schreibe den Text, als wäre er von. Und dann hat sich die Sache so. Dann, also das Maximalste, was dann da rumkommt, ist, dass das von ChatGPT erkannt wird. Aber da gibt es auch eben solche ChatGPT-Erkennungssoftware. Ja, aber so ungenau und so schlecht, eben weil diese ChatGPT-Antworten ja auf bereits existierenden Quellen basieren, dass man das dann einfach gesagt, okay, das ist unbrauchbar. Also das ist recht gut, also ein gutes Tool, um sowas zu anonymisieren. Und es gibt diese Geräte auch, wo man das lokal auf dem Rechner laufen lässt, also nicht online ChatGPT benutzt und dann dort seine ganzen privaten Informationen reinsetzt, um Himmels Willen, sondern das wirklich lokal passiert. Ja, dann gibt es noch den großen Bereich Social Media, der auch im Aktivismus super wichtig ist. Und es muss leider gesagt werden, aber es hilft nicht, jeden Scheiß zu posten. Ich hatte da auch schon Fälle wie ein BeReal aus Lützi. Also das gab's. Kann man machen, wenn man da irgendwie als offizielle Person steht und vielleicht sogar einen Abgeordneten, ne, Schutz hat. Aber muss man vielleicht nicht als Privatperson machen und auch nicht aus dem Gefängnistransporter. Also das ist auch ein reales Ding, dass Leute ein BeReal aus dem Gefängnistransporter gemacht haben. Das wird spätestens dann kritisch, wenn ich mein Handy entsperre. Und dann auf der Videoüberwachung im Gefängnistransporter auf einmal mein Passcode drauf ist. Das ist nicht so super. In der Regel werden die nicht aufgezeichnet. Aber sollte der Moment passen und Leute sehen, ah, das ist der Passcode und merken sich das, danach wird das Handy eingezogen, ja, dann ist blöd gelaufen, ne? Also immer da, wo Videoüberwachung im Raum steht oder generell sehr viel Start oder Überwachung, einfach nicht machen. Und beim Posten auf Social Media hilft auch ein 4-6-Augen-Prinzip, um mal nochmal drüber zu schauen, ob man irgendwas auch im Hintergrund vom Bild, irgendein Logo, irgendeine Flagge vielleicht was, irgendein Plakat, was nicht zu erkennen sein soll, rausgefiltert wird. Und was ich auch habe, aus Dresden gibt es zum Beispiel diese ganz tolle Soundsystem-Szene, die sehr, sehr viele Free-Partys organisieren. Das ist eine wunderbare Sache. Die werden dann aber früher oder später von Cops hops genommen. Das passiert häufig dadurch, dass die natürlich auch Social-Media-Kanäle haben, und dann dort posten, wo diese Location ist. Es passiert aber auch dadurch, dass sie Leute reposten, wie toll die Party ist. Die haben dann da so eine Instagram-Story gemacht, haben da dann Location-Tag reingesetzt und auch das Soundsystem reingetaggt. Dann repostet das Soundsystem diese Story. Da hängt der Location-Tag drin und die Firma dankt natürlich. Dann wurde vorher irgendwie ganz doll drauf geachtet, dass es nicht auf Social Media liegt, wo die Veranstaltung ist. Und trotzdem wissen auf einmal Cops, was abgeht. Ja, also auch Gesichter sind dann Ding. Gerade bei Partys oder solche Öffentlichkeitsarbeit ist es ja immer sinnvoll, auch Gesichter drauf zu haben, um das mit Personen zu verbinden. Das macht aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive Sinn. Aber es lohnt sich ja auch zu checken, welche Gesichter da drauf sind und ob die da wirklich drauf sein wollen oder ob die Personen ja vielleicht nicht öffentlich irgendwie auftreten wollen oder sollen. Viele Hinweise auf Identitäten sind auch einfach analog. Also das fängt bei Fingerabdrücken an, hört bei Namen, lauten Namenrufen auf. Die meisten Leute kennen sich ja hier das Konzept Aktionsnamen. Also, ne, ich denke mir einen Namen für eine Demo aus, dass nicht mein Klarname überall rumgeschrien wird. Das ist eine super sinnvolle Sache, um nicht einfach den Faschos, die nebendran stehen, jetzt irgendwie den Nachnamen oder die Vornamen zu verraten, wenn es dreimal Justus gibt. Die biometrischen Hinterlassenschaften, die können sehr vielfältig sein, wenn es darum geht, zum Beispiel auch, ne, wieder im journalistischen Bereich mit Quellenpapier zu arbeiten oder zu hantieren. Dann gibt es da die Möglichkeit, dass natürlich Hautschuppen rüberfallen. Es gibt aber auch Fingerabdrücke. Da gibt es verschiedene Wege. Also zum Beispiel bei Fingerabdrücken, wenn man mit Handschuhen arbeitet, sollten die nicht zu dünn sein. Oder bei Glas und Plaste helfen fettlösliche Mittel. Metall wird durch, also da ätzt man sich so ein bisschen rein, da hilft immer Stahlwolle. Und bei Holz einfach Schleifpapier, ähnliches Problem wie bei Metall. Das sind alles Möglichkeiten, um trotzdem analoge Spuren zu vermeiden. Und Beweisbilder sind natürlich auch immer ganz toll, wenn es darum geht, irgendwie Unrecht zu filmen und dann gegebenenfalls auch anzuklagen. Kann aber auch zum Verhängnis werden, wenn nicht klar sein soll, wer das gefilmt hat. Und wenn dann das Handy eingezogen wird und dann da drauf ist, wer jetzt was gefilmt hat, ist das blöd. Darum auch da Geräte ordentlich verschlüsseln und auch beim Rumgeben von so Beweisbildern immer noch mal darauf achten, dass das wirklich nur die Personen öffnen können, die es sollen. Und bei der Kommunikation ist es auch recht sinnvoll. Also es ist natürlich schön, auch sich zu erzählen, was man so schon geschafft hat und der Szene. Das ist auch immer sehr empowernd, aber auch immer nur sehr sinnvoll, wenn es schon irgendwie vom... Also wenn es schon verjährt ist, ist das immer möglich oder wenn es da schon einen Prozess gab. Aber keine Andeutung oder kein Rumposen mit Dingen, wo die frisch passiert sind, ist einfach sehr, sehr wichtig in der Außenkommunikation. Zu Hause haben auch Leute viel und gerne Mobi-Material. Wer eine Hausdurchsuchung bekommt und dann 1000 Plakate vom Tag X da liegen hat, der kann da nicht mehr sagen oder argumentieren mit: Naja, also die habe ich nur zu Archivzwecken mir so ein, zwei Stück abgezogen. Nein, dann ist ja klar, wer diese Plakate gedruckt hat. Und dann kann man vielleicht auch haftbar gemacht werden für eventuelle Wildplakatierung. Das ist nicht sehr schön und deswegen ist es sinnvoll, nur Archivmengen da zu haben und sich auch keine Beweisfotos an die Wand zu tackern. Außer, wie gesagt, ne, es ist verjährt oder bekannt. Ein Schredder ist auch ein tolles Gerät, wer mal was zu schreddern hat und keinen Schredder zu Hause hat. Die Linke hier in Chemnitz, die haben ein Büro am Rosenplatz 4 und es gab ja mal den Bundestagsabgeordneten Michael Leutert. Bundestagsabgeordnete brauchen einen datenschutzkonformen Schredder und Michael Leutert ist zwar nicht mehr im Bundestag, aber der Schredder ist immer noch da. Der schreddert wirklich unfassbar gut, ich kann ihn nur empfehlen. Aber ja, einfach mal hingehen zu den Bürozeiten, die Leute da sind ganz nett. Und ich wurde auch explizit darauf hingewiesen, dass ich Leuten gerne erzählen kann, dass es dort einen Schredder gibt. Ja, und was auch vielen Dingen ist, Analogkalender führen. Klar, es ging jetzt hier ganz viel um digitale Sachen, aber viele mögen auch einfach analogen Kalender zu führen oder ein Notizbuch. Aber diese Notizen sind ja meistens für einen Moment gedacht und wenn der abgelaufen ist und die trotzdem aufgehoben werden sollen, gibt es einen Scanner. Und in Kombination mit dem Schredder kann einfach gesagt werden, okay, ich möchte diese Seite hier archivieren, ich scanne das und danach stecke ich die Seite in den Schredder. Das ist super easy und dadurch sollte es dann doch mal dazu kommen, dass das Notizbuch verloren wird, sind nicht die Informationen darin irgendwie preisgegeben. Gleiches gilt irgendwie, ne, Tagebuch, Rechnungen, Briefe, all sowas ist immer tolles Futter für einen Schredder. Und Passwörter. Also Passwörter aufschreiben, so gemischte Gefühle. Ich habe es auch schon gehabt, dass Leute den Zugang zu diesem Bitwarden vergessen haben und dann alle Passwörter weg waren. Das ist blöd und es hilft sicherlich am Anfang, das aufzuschreiben und es dann immer wieder abzutippen, um das reinzubekommen in den Kopf. Aber wer jetzt nun aktiv hausdurchsuchungsgefährdet ist, zum Beispiel Teil irgendwie von der letzten Generation, sollte sowas natürlich nicht tun. Also so banal, wie es da ist, unter der Tastatur wird immer mal umgedreht, ob da nicht was klebt. Das sollte man vermeiden. Digital hatten wir das ja schon bei Demos. Hilft es häufig, das Handy zu Hause zu lassen oder halt eben saubere Geräte zu verwenden und mit sauberen SIMs und auch einfach das WLAN auszumachen. Heutzutage ist es recht gut, aber gerade ältere Geräte neigen dazu, zu sagen, mit welche WLAN-Netzwerke sie denn alle kennen und fragen dann sozusagen: Hallo, ich kenne diese Liste an Netzwerken in dieser Kombination. Bist du eins davon? Und dann sagt das Netzwerk, nee, aber danke für die Liste, weil die ist recht genau meistens und damit kann man dich als Person identifizieren. Es gab auch schon Leute, die haben sich gedacht, interessantes Projekt, kann ich damit Leute tracken? Und haben so kleine WLAN-Router, die präpariert sind, in der Stadt aufgestellt und haben bemerkt, ja, man kann damit sehr gut Bewegungsprofile erstellen von Personen. Also WLAN aus bei älteren Geräten, neue Geräte haben da schon Schutz dagegen drinne. Und schicken nicht mehr diese gesamte Liste raus, sondern machen das nur noch mit öffentlich zugänglichen WLAN-Netzwerken und randomisieren auch diesen Geräte-Identifier, das nennt sich die MAC-Adresse. Sind also dagegen schon ein bisschen geschützt. Aber es lohnt sich trotzdem, darauf zu achten. Ja, und im Internet, Bargeld per Brief ist immer eine super Variante, um zu bezahlen. Es gibt auch Monero. Grundsätzlich sind Kryptowährungen ein sehr zweischneidiges Schwert, weil in dem Moment, wo ich eine Transaktion vollziehe, ist das für immer einsehbar in dieser Kryptowährung. Wenn diese Transaktion also auf mich zurückzuführen ist, wird sie das für immer sein und auch immer an mich als Person geknüpft sein. Monero ist hingegen eine Kryptowährung, die genau dieses Problem versucht zu lösen. Und alle Dienste, die online, also zum Beispiel Signal, wenn ein Signal gespendet werden soll, geht das auch über Monero. Oder auch ganz klassisch, ein toter Briefkasten ist auch eine wunderbare Option, um Post zu empfangen, ohne den eigenen Namen preiszugeben. In Chemnitz gibt es genug Leerstand, um sowas mit anzubringen und sich da nochmal eine zweite Adresse, über die man Post annehmen kann, zu verschaffen. Dann haben wir noch digitale Beweise. Geräte hatten wir schon. Ihr wisst jetzt hoffentlich, wie das geht. Auch tragbare Geräte. Und auch diese Geräte nachts wirklich auszuschalten. Gut, dann eine Sache noch. Mitdenken bei Maßnahmen. Das hatten wir jetzt nun auch schon zu Genüge. Aber es ist auch nochmal sinnvoll, das zu sagen. Als Allgemeinwissen, die Klappe halten ist immer wichtig. Es gibt so drei Dinge, die sagt man. Ich widerspreche der Maßnahme. Ich verweigere die Aussage. Und ich verlange ein Protokoll. Und ansonsten nichts. So, also es werden auch keine Geräte benutzt. Das Handy wird bitte ausgeschalten, weil selbst wenn eine Biometrie drin ist, aus praktischen Gründen haben das ja dann doch recht viele, dann braucht es zum erneuten Einschalten von dem Gerät immer garantiert den Passcode. Also es ist wirklich wichtig, dass das Gerät ausgeschalten ist. Und erst dann greift auch die Verschlüsselung in voller Härte. Ja, ansonsten, ne, Abfilmen, Videoüberwachung hatten wir schon geklärt. Nicht mit dem eigenen Handy anrufen ist auch noch ein Fallstrick. Das gab es auch schon. Leute wollten mit ihrem eigenen Handy den Anwalt oder die Anwältin anrufen. Und in dem Moment, wo das Handy entsperrt wurde, wurde das Handy weggenommen. Das ist blöd gelaufen. Sollte nicht passieren. Relevante Nummern immer auf den Körper schreiben, gerade bei Massenaktionen oder politischen Protest, weil dann können sie diese Nummer auch nicht wegnehmen. Also ein Zettel, der kann mir ja immer abgenommen werden als Teil von Kleidung oder Informationen. Aber was auf meinem Körper steht, das ist sicher. Deswegen eine EA-Nummer, wenn es sowas gibt, der Ermittlungsausschuss mit aufschreiben, zusammen mit der EA-Telefonnummer. Gut, Gesicht bei Fotos verziehen. Wir hatten ja schon Gesichtserkennung. Hilft tatsächlich auch. Zumindest habe ich mir das sagen lassen. Begrenzt soll es helfen. Wie viel und wie gut, kommt natürlich auf die Gesichtserkennungssoftware an, die ja auch stetig besser wird. Und grundsätzlich allem widersprechen und nichts unterschreiben. Das sind auch noch wichtige Sachen, die man bei einer Maßnahme mit im Kopf behalten sollte, um eben Repressionen zu vermeiden und dass wirklich Leute, die geschult sind, also ne, Anwälte, einfach handeln zu lassen und ja, generell Ruhe bewahren, meditieren, wichtig. Sollte es zu Repressionen kommen, manchmal gibt es dann halt eben so Besuch, dann gibt es ein paar Sachen, die wichtig sind. Zum einen gibt es ganz, ganz tolle Aufkleber, zum Beispiel auch aus dem Chaos Computer Club Umfeld, da auch diese Leute viel mit staatlicher Repression zu tun haben, weil sie eben für Informationsfreiheit und Sicherheit kämpfen und das nicht immer gern gesehen ist. Aber auch von der Roten Hilfe gibt es ein Plakat und Handouts zu Hausdurchsuchungen. Die sind sehr, sehr gut und es lohnt sich sehr, da mal drüber zu schauen. Das Schlimmste ist, solche Situationen können passieren, aber dann in Hektik und in Panik zu verfallen, gerade in so einer psychologischen Stresssituation, das ist einfach Stress für euch, das ist nicht toll. Und auch hier nochmal, sollte das Handy verloren werden oder abgezogen werden, gibt es auch nochmal was, wo ich explizit darauf hinweisen möchte. Diese Benachrichtigungen, die wir alle bekommen, sind häufig standardmäßig darauf eingestellt, dass ohne dass das Handy entsperrt ist, die Benachrichtigung gelesen werden kann. Alles, was per Signal super Ende zu Ende verschlüsselt an dieses Gerät geschickt wird, ist sichtbar. Für alle, die das Gerät ohne es zu entsperren in den Händen halten. Das kann man aber ändern. Das sollte man unbedingt ändern. Infos am Gerät sind auch immer ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel hier einen Laptop von der Linksjugend. Das ist mein Arbeitslaptop. Das heißt, wenn mir dieser Laptop abgezogen wird, gehört der Partei Die Linke. Das ist also auch ein Parteilaptop. Was ich persönlich privat auf Aktionen tue, ist eine Sache, aber das ist ein Arbeitsgerät. Das müssen die mir zurückgeben, beziehungsweise das muss nicht mir zurückgegeben werden, sondern dann halt eben der Linke, den Linken als Eigentümer. Ja, bedeutet aber auch, wenn Hausdurchsuchungen stattfinden und andere Zimmer durchsucht werden und dort Geräte eingezogen werden und dort auch die gelabelt sind, dass klar ist, das ist das Handy von eurer Mitbewohnerin oder eurem Mitbewohner und das darf nicht, wenn ihr nicht Teil von so einem Durchsuchungsbeschluss sind, mitgenommen werden. Infos über das Gerät kann man auch im Gerät selber speichern, also so ein Name Sprachassistent, wem gehört dieses Gerät? Kann man meistens machen. Hier, hey Siri, wem gehört dieses iPhone? Ja, springt nicht an. Reicht meistens schon, um an persönliche Daten zu kommen. Das kann, wie gesagt, praktisch sein, aber man sollte halt eben bedenken, was hier das Ziel ist. Und eine unverschlüsselte SD-Karte, gerade bei Android-Geräten, wird gerne genutzt, um Bilder darauf zu speichern. Ist aber blöd, wenn das Handy selber super verschlüsselt ist, aber dann alle Bilder unverschlüsselt auf diese SD-Karte gespeichert werden. Man kann diese SD-Karten verschlüsseln, man muss es nur tun oder sie nicht verwenden. Wenn es verloren ist, hilft es auch, das nochmal extra zu sperren. Das gibt es bei Android über den Google Device Manager. Da lohnt es sich dann doch, dieses Gerät zu nutzen. Oder bei Apple auch über so einen Device Manager zu sagen, ich markiere dieses Gerät als verloren. Und vorher ist auch ganz wichtig, sich die Seriennummer aufzuschreiben und die E-Mail. Also diese Identifikationsnummer von dem Mobilfunkchip. Sollte das Gerät nämlich verloren sein und wird wieder verkauft, können diese Seriennummern und diese Identifikationsnummer dazu führen, dass man sagen kann, hier, ich kenne diese, das ist mein Gerät, ich habe da eine Verlustanzeige bei der Polizei gestellt und das soll dann wieder zurückkommen. Gerade bei persönlichen Geräten, zweischneidiges Schwert wieder mit der Polizei, aber gerade was Firmengeräte, Vereinsgeräte betrifft, ist das super, super wichtig zu machen, damit die dann auch wieder zurückkommen. Ist ja auch am Ende ein finanzieller Schaden. Ja, und auch aufräumen ist immer sehr sinnvoll. Also es ist viel lieber, findet man irgendwie hinter einem Schrank irgendwas, was schon lange verloren, geschreddert geglaubt ist, als dass es dann irgendwer anderes findet. Auch Hilfe, also diese WG-Namen an die Türen zu schreiben, das hilft nur begrenzt. In Schwarzenberg gab es ja auch eine Hausdurchsuchung, wo das völlig ignoriert wurde. Völlig ignoriert wurde, dass das ein Vereinshaus ist. Also das funktioniert nicht immer. Aber es kann helfen. Und es gibt auch noch die gute alte Plastiktonne im Wald. Das ist auch ein Feedback, was ich hier eingebaut habe, was natürlich wunderbar ist. Also wenn man das nicht zu Hause hat, dann kann es auch nicht bei einer Hausdurchsuchung mitgenommen werden. Ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber eine, die nicht irgendwie sich zersetzt und auch keine Giftstoffe abgibt. Ist eine Möglichkeit, wenn man es braucht. Ja, und auch ganz wichtig, was man braucht, ist eine Anwaltskanzlei vorher. Also Leute, die ganz bewusst Repressionen in Kauf nehmen. Also zum Beispiel Arne Selbstrott jetzt mit seinen Klagen gegen die, also der einfach Ermittlungsdokumente aus dem laufenden Verfahren herausgegeben hat, der weiß, okay, das ist ein kalkulierter Rechtsbruch. Dann sucht man sich schon vorher eine Anwaltskanzlei und schließt auch vorher eine Rechtsschutzversicherung ab, weit genug im Voraus, dass sie dann auch greift. Und mindestens eine Rote Hilfe-Mitgliedschaft, um nicht allein auf Repressionskosten zu sitzen und auch gleichzeitig irgendwie so seinen Teil mit so einem Pool an Antirepressionskosten beizutragen. Eine Durchsuchungssache gibt es noch, die Online-Durchsuchung. Das ist ein wunderbarer Euphemismus für der Staat hackt das Gerät. Und das wird immer ganz kreativ benannt, aber es gibt da eigentlich zwei Varianten. Zum einen gibt es die sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung. Das darf nur bei laufender Kommunikation angewandt werden, wie zum Beispiel bei Chatprogrammen, Signal, und soll nicht die anderen Daten auf dem Gerät betreffen. Technisch ist es aber wirklich nicht abzugrenzen, ob jetzt, also sobald das Gerät mit Schadsoftware infiziert ist, die eben die Sicherheitsmaßnahmen von so einem Gerät umgeht, dann ist das nicht mehr abtrennbar. Aber es macht durchaus einen Sinn, wenn man jetzt schaut, okay, im Rechtsverfahren, wenn das beachtet wurde, was gab es für Maßnahmen gegen mich? Und dann da steht eine Quellen-TKÜ, kann man hoffen, dass Dateien auf diesem Gerät nicht auch abgegriffen werden. Es ist halt eben ein Hoffen, aber der Unterschied ist sinnvoll zu kennen. Und bei der Online-Durchsuchung wird auch der gesamte Rechner gehackt und alle darauf liegenden Daten, also nicht irgendwie Online-Accounts, sondern wirklich der Computer und das Gerät wird spezifisch angegriffen. Das ist jetzt natürlich ein großes Bedrohungsszenario. Das wurde 2019, da gibt es die BKA-Statistik, 12-mal gemacht. Also es ist wirklich gering. Das, wovor sich Leute immer ganz große Angst machen, diese Quellen-TKÜ, dieses Mikrofonüberwachen bei der Online-Durchsuchung, das ist extrem selten. Das heißt, immer das Handy im Plenum rauszulegen, ist nicht die sinnvollste Strategie, um sich jetzt als Gruppe vor Repression zu schützen. Das ist natürlich sicherlich eine gute Idee, das auch zu tun. Die Zahlen steigen auch sicherlich. Mal sehen, wann es neue gibt. Aber an sich ist es viel wichtiger, bevor man das Handy rauslegt, sich als Gruppe zu überlegen, wie kommunizieren wir verschlüsselt, wie checken wir, dass alle unsere Geräte sicher sind, sodass sie nicht bei einer Hausdurchsuchung offen sind. Alles vorher ist da deutlich relevanter als jetzt dieser Abschnitt. Und da kommt dann auch das vorher genannte Tails nochmal ins Spiel. Es gibt den Lockdown-Mode, zum Beispiel bei Apple-Geräten, die so ein Gerät nochmal härten und Apps ganz doll voneinander abkapseln. So ein Abkapseln von Apps, so eine Isolation gibt es auch direkt als Betriebssystem für den Computer. Das nennt sich Cubes. Auch ein Genosse verwendet das. Das geht wohl. Man muss halt eben mit so ein bisschen mehr IT-Kenntnis da rangehen. Wenn das aber gegeben ist, ist das eine super Möglichkeit, sowas auch dauerhaft zu haben. Weil es eben so ein bisschen diese Tails-Sache, dieses Isolieren, auf langfristiger Ebene umsetzt. Und auch ganz wichtig zu sagen ist, wenn das Gerät beim Zoll oder der Polizei war, gerade über längere Zeit, also was heißt längere Zeit, es reichen schon wenige Minuten, kann es aufgeschraubt werden, kann Abzug vom Datenträger gemacht werden oder vielleicht auch einfach was reingebaut werden. Das ist auch wieder eine Sache, die wird den wenigsten passieren. Aber ein ganz praktisches Beispiel, eine gute Freundin, die ist verwandt mit einem der besten Freunde von Julian Assange. Die wird nicht in die USA einreisen können. Und auch wenn die irgendwo durch den Flughafen, durch den Zoll geht und dann dort Geräte eingesammelt werden, dann weiß die, diese Geräte werden sowas von verkauft und direkt neu gekauft. Also es trifft auch wirklich unbeteiligte Menschen, die hier ins Kreuzfeuer geraten. Deswegen ist das auch mit diese ganzen ja, krassen Sachen mit Teil von diesem Vortrag. Weil es leider für im aktivistischen Bereich manchmal dann wirklich die Falschen trifft. Ja, verschlüsselte externe Medien hatten wir schon mit den USB-Sticks. Auch da sehr sinnvoll, wenn ich wichtige Dateien nicht als riesige Menge habe in einem Block. Wenn das dann ja durch Schadsoftware da rankommt, ist ja blöd. Aber auf den Camps, diese Variante mit den USB-Sticks, alle haben ihren eigenen USB-Stick und nur die Daten, die sie wirklich brauchen. Das heißt, sollte mal da irgendwo Daten rausfallen, ist es nur ein begrenzter Datensatz und nicht der vollständige Datensatz. Genau, das war der große Abschnitt IT-Sicherheit. Jetzt haben wir noch Datenschmutz. Sollten solche Sachen passiert sein, solltet ihr eine Hausdurchsuchung gehabt haben, solltet ihr in Ermittlungsverfahren reingeraten sein, egal in welchem Kontext, lohnt es sich abzufragen, wie schlimm es wirklich ist. Leute machen sich häufig viel mehr Sorgen und auch Gruppen fühlen sich immer viel wichtiger, als sie sind. Aber man kann abfragen, wie denn der Status ist. Da gibt es eine Webseite, datenschmutz.de. Da trägt man seine Daten ein. Dann wird lokal im Browser, also ohne dass da was ins Internet geschickt wird, eine Anfrage generiert. Der legt man dann eine Passkopie bei, am besten in Schwarz-Weiß, schickt das an die entsprechende Behörde mit dem Hinweis, wo die Antwort hingeschickt werden soll und bekommt dann eine Auskunft darüber, welche Daten bei dieser Behörde liegen. Das ist extrem sinnvoll, um zu überprüfen, gerade nach einem abgeschlossenen Ermittlungsverfahren, was denn da jetzt in diesen Akten steht. Ihr habt dann Recht drauf. Und es gab auch schon Fälle, wie zum Beispiel beim Marco Böhme, das ist ein Landtagsabgeordneter von den Linken, wo rechtswidrig Daten gespeichert wurden. Daten über angemeldete Versammlungen, über völlig legale Tätigkeiten, die aber halt eben dem antifaschistischen Spektrum zuzuordnen sind, lagen dann dort beim Verfassungsschutz. Völlig unrechtsmäßig. Also auch sowas ist darüber herauszufinden. Ja, und damit kommen wir nochmal zum letzten Abschnitt, und zwar was tun. Das ist jetzt ganz, ganz viel Selbstverteidigung gewesen. Und ich möchte nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Zum einen nochmal die Frage, wie viel ist dir dein Browserverlauf wert und würdest du verkaufen? Würdet ihr noch verkaufen? Ah, okay, gut. Na dann. dann hat sich die Sache vielleicht eine... Ah, okay, ja gut. Dann vielleicht auch nochmal als Zusammenfassung. Wissen ist Macht. Das heißt, denkt wirklich darüber nach, wem ihr Wissen über euch gebt und wem ihr Macht über euch gebt. Und auch diese gesamten Tools, die gesamte Auflistung an, was kann jetzt wie sicher sein, ist immer nur ein aktueller Stand. Das ist jetzt nach bestem Wissen und Gewissen, also auch wirklich heute Morgen, gestern habe ich nochmal über die Dinge drüber geschaut, aber es kann sein, in 2 Wochen gibt es irgendeinen Zero-Day, also eine Sicherheitslücke, von der noch niemand wusste und es 0 Tage gibt, um diese zu beheben. Und Dinge können schon nicht mehr sicher sein. Daher bleibt, wenn möglich, auf dem aktuellen Stand. Ich habe das Gefühl, hier wird es schon recht rege getan. Und verschafft euch auch Zugang zur Macht, weil das alles ist nur Verteidigung, aber es gibt ein tolles Gesetz, das Informationsfreiheitsgesetz oder die Informationsfreiheitssatzung, und die ist wirklich Angriff. Also hier können wir herausfinden, wo der Staat Dinge missbraucht, wo Informationen da liegen, wo sie nicht liegen sollten, wo auch Missstände in der Behörde aufgedeckt werden können. Es gab jetzt am Anfang des Jahres, Ende des Jahres 2023, ein Transparenzgesetz in Sachsen, in Anführungszeichen, weil es nicht viele proaktive Veröffentlichungen gibt, aber darüber können eben Informationen aus Behörden abgefragt werden, wie interne Weisungen, Dokumente. Es gibt auch viele Ausschlüsse, aber das ist wirklich also eine ganz wichtige Sache, um eben an dieses Herrschaftswissen ranzukommen und diese Mechanik umzudrehen. Dass nicht mehr Leute von uns Wissen und Daten irgendwie abfragen, sondern wir das von den Leuten tun, die in der Verantwortung sind. Und damit sind wir durch. Ich habe noch ein Handout, das kann man sich per QR-Code abscannen. Die Webseite hier unten ist auch einfach abzutippen. Das ist go.lwgl.xyz/DSV für digitale Selbstverteidigung ist es, glaube ich. Die könnt ihr mitnehmen. Da habt ihr ein Handout und die gesamte PowerPoint-Präsentation. Einen kurzen Werbeblock habe ich noch, wenn ihr Lust auf weitere Vorträge habt. Eine ähnliche Reihe, jetzt wo ich momentan mitgearbeitet habe, ist das Pfingstcamp. Das ist im tschechischen Doxy. Da wird es auch wieder ganz, ganz viel politische Bildung geben und auch Musik. Das kann ich nur empfehlen. Das ist eine sehr schöne Sache. Und, warum ist es hier mit drauf? Es wird auch einen Talk zu Hausdurchsuchungen geben, aber auch von vielen anderen tollen Leuten. Veronika Kracher wird vor Ort sein und über Incels reden. Es gibt eine Vereinsfragestunde für alle, die in Vereinen aktiv sind. Das auch beim Radio T. Wir haben Rico Knorr dort. Der ist seit, ich weiß nicht mehr wie vielen Jahren, aktiv dabei, Leuten zu helfen, die in Vereinen aktiv sind. Es gibt Buchhaltungsworkshops, es gibt Satzungsworkshops. Es ist eine wirklich, wirklich gute Sache für alle, die da aktiv sind. Ja, und wer keine Zeit hat, dem ist auch gerade im Vereinswesen und im politischen aktiven Wesen nochmal plus Humanité, also plus-Humanité, einfach bei der Suchmaschine des Vertrauens eingeben. Da gibt es auch nochmal ganz viele Informationen, wie man sich als Verein so im rechtlichen Rahmen bewegen kann und sollte.